Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken.
Okay, get it. Round number two. Danke nochmal, dass du heute auch nochmal Zeit nimmst an dem Sonntag, kurz vor eurer Weihnachtsfeier. Es ist viel passiert, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Wir haben 2024. Wir beide haben ausgemacht, wir sprechen heute über Dissenskompetenz, also wie Menschen miteinander umgehen, wenn sie unterschiedlicher Meinung sind. Das soll so auch so ein bisschen der Aufhänger sein des heutigen Gesprächs. Bevor wir da einsteigen, Gerrit, magst du den Leuten vielleicht trotzdem nochmal mitgeben, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, wer bist du, was ist so dein Hintergrund und du bist der Mediziner, aber warum beschäftigst du dich auch als Mediziner mit Dissenskompetenz?
Ja, mein Thema ist so der Mensch. Mich fasziniert das Menschsein, mich fasziniert das Menschwerden. Und ich habe als Sportler halt so diese ganze körperliche Seite davon kennengelernt. Dann bin ich von da aus in das Thema Mentaltraining, die psychologischen Aspekte eingetaucht. Habe dann auch als Athletiktrainer im Profisport gearbeitet. Und das hat mich dann irgendwann in die Medizin gebracht. Also einfach das große Interesse über das Menschsein und das Menschwerden. Die körperlichen Aspekte, die geistigen Aspekte, die spirituellen Aspekte. Und wir haben 2020 hier das Institut für Regenerationsmedizin aufgemacht. Da sind wir jetzt gerade hier. Und da geht es darum, dass wir eine Anlaufstelle bieten für Menschen mit chronischen Erkrankungen. Weil ich in der Medizin festgestellt habe, dass unsere Medizin philosophisch, inhaltlich und infrastrukturell ausgelegt ist für akute Probleme. Und dafür ist sie sehr, sehr gut. Wir haben extrem gute Traumaversorgung. Ich sage immer, es gibt kein Land der Welt, wo ich lieber von der Leiter fallen würde als in Deutschland. Wir haben extrem gute infektiologische Versorgung. Ich habe auf Intensivstationen gearbeitet und die Arbeit dort ist einfach spektakulär gut. Aber wir sind sehr schlecht da drin, zu verstehen, zu begreifen und zu behandeln, wenn es um das Thema chronische Erkrankung geht. Damit meine ich halt chronische Erkrankung des Stoffwechselsystems, Diabetes, Übergewicht, auch Anorexie. Damit meine ich chronische Erkrankung des Nervensystems, Depressionen, Psychosen, Schizophrenien, die steigen gerade exponentiell an. Und damit meinen wir chronische Erkrankungen des Immunsystems. Also Immundefizienzen, Immunschwäche, aber auch Autoimmunerkrankungen, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, das ganze autoimmunologische, entzündliche Spektrum. Und wir haben einfach festgestellt, was so die philosophischen, inhaltlichen und infrastrukturellen Dinge sind, die es braucht, um da einfach eine viel, viel bessere medizinische Versorgung zu machen. Mhm. Und da versuchen wir hier, oder sind wir hier ein Prototyp für. Und wir sind jetzt gerade dabei, ganz viele Leute auszubilden in dem, was wir machen. Wir sind jetzt im fünften Jahr hier. Wir haben gezeigt, dass es wirksam sein kann. Wir haben gezeigt, dass es wirtschaftlich sein kann. Wir sind jetzt dabei zu zeigen, dass es auch lernbar und lehrbar ist. Und da bringen wir jetzt im Februar unsere große Grundausbildung raus. Wir haben jetzt schon 60 Fachleute da drinnen, die versuchen, diese Fachausbildung zu erlernen. Weil unser Ziel ist es mit der Zeit, dass wir einen Facharzt für Regenerationsmedizin haben. Wir haben dabei keinen Stress, sondern wir wissen, dass das ein langfristiges Projekt ist. Aber wir wollen im Endeffekt diese Emotionen abholen, die ich hatte, als ich mit dem Medizinstudium fertig war und festgestellt habe, kein Facharzt ist für das geeignet, was ich eigentlich vorhabe. Mhm. Ne, deswegen sind wir dabei, das hier selber zu kreieren. Ja, und dann kam Covid. Ne, wir haben 2020 aufgemacht und dann kam Covid. Da haben wir natürlich sehr viel über uns gelernt, da haben wir sehr viel über die Gesellschaft gelernt, da haben wir sehr viel über Medizin gelernt, da haben wir sehr viel über die Verstrickungen von Medizin und Justiz gelernt, wir haben sehr viel über individuelle Risikoabwägung gelernt, über individuelle Entscheidungsfindung, aber auch über Kollektivismus und wie auch Menschen vielleicht nicht immer die individuell beste Entscheidung treffen unter einem kollektivistischen Gemeinwohl, fürsorglichen Aspekt, der definitiv sehr positive Aspekte haben kann, der aber auch sehr viele teuflische Seiten haben kann. So, also als Grundphilosophie dabei, alles in der Welt hat göttliche und teuflische Seiten. Stolz hat eine göttliche Seite und hat eine teuflische Seite. Fürsorge hat eine göttliche Seite und kann auch irgendwann eine teuflische Seite haben. Also mit Gemeinwohl wurden bisher alle großen Schandtaten der Welt argumentiert. Und da haben wir einfach sehr viel darüber gelernt, auch über menschliche Urpsychosen, fast schon auch das, was uns als Menschen vielleicht schon seit Dasein des Menschen plagt, auch dieses Thema Kopf und Herz, wie können die miteinander interagieren? Da gibt es dieses schöne Beispiel von einem Storch, der irgendwann den Impuls hat, nach Süden zu fliegen. dann macht er's.
Okay.
Und dann hat er irgendwann den Impuls, nach Norden zu fliegen, und dann macht er's. Und wenn jetzt irgendwann in dem Leben von diesem Storch die Reflexion anfängt, hey, was wäre, wenn wir hier bleiben? Hier könnte es vielleicht auch schön sein. Dann fängt so dieser erste Konflikt zwischen Kopf und Herz oder Kopf und Körper an, ne? Und wir sind als Menschen einfach gesegnet mit dem Verstand. Aber es ist vielleicht nicht immer das Einfachste zu lernen, wie man den auch integrativ mit dem Rest des Körpers einsetzen kann. Und wie man das fair gegenüber seiner eigenen Biologie macht. Und dabei kann einfach viel schief gehen. Wir Menschen haben schon sehr viele Sachen sehr scheiße gemacht. Und sehr viele Sachen sehr, sehr gut. Und so haben wir uns einfach Stück für Stück als Team, ich als Individuum, aber auch wir als Team immer mehr und mehr mit gesellschaftlichen Themen auseinandergesetzt. Psychologie, Gesellschaftspsychologie. Und haben einfach festgestellt, wie wichtig das auch ist für die Gesundheit der Patienten, mit denen wir arbeiten. Oder? Weil wenn wir mit denen diese Themen artikulieren und ansprechen, dann merken wir oft ein großes Maß an Erleichterung, weil sie das Gefühl haben, man kann vielleicht nicht mit jedem darüber reden.
Das heißt, du meinst, gerade diese gesellschaftlichen Aspekte haben euch dann sozusagen dazu bewogen, jetzt die letzten 4 Jahre auch über dieses Thema Dissenskompetenz zu sprechen. Weil damit geht natürlich auch einher, wenn ich anderer Meinung bin, das auch aussprechen zu dürfen zum Beispiel. Und das ist was eure Patienten oder die, mit denen ihr jetzt eben sprecht oder die du gerade angesprochen hast, sehr beschäftigt?
Ja.
Okay. Und darüber seid ihr dann sozusagen dahin gekommen, okay, wie können wir das damit
jetzt umgehen? Es beschäftigt uns und es beschäftigt die Menschen, mit denen wir arbeiten, wie wir festgestellt haben. Ne? Weil je mehr es uns beschäftigt hat, desto mehr haben wir es auch artikuliert, desto mehr haben wir die Erleichterung gespürt, desto mehr haben wir auch gemerkt, wie das auch teilweise echt depressiven Menschen, die total in den Rückzug gegangen sind, sehr befreien kann.
Ne? Okay, also
wir haben im Moment einen exponentiellen Anstieg depressiver Erkrankungen und wir haben einen exponentiellen Anstieg von Leuten, die den Exit wählen, die den Suizid wählen. Weil die es einfach nicht mehr aushalten, weil sie es einfach scheiße finden. Und wir haben gemerkt, dass es mit einigen dieser Leuten einfach total befreiend sein kann, sowas wieder aufzumachen, darüber zu sprechen. So, hey, was ist denn deine Einschätzung darüber? Und dann, dass man da auch zuhört und dass es okay ist, da komplett kontroverser Meinung zu sein. Wir haben so ein, das Overton Window nennt sich das ja, die Grenze des Sagbaren, das Fenster des Sagbaren, das Fenster des Denkbaren. Und manche Sachen sind in diesem Fenster des Denkbaren und Sagbaren. Und wenn du das Glück hast, dass deine persönliche, individuelle Empfindungswelt innerhalb dieser Grenze fällt, dann geht's dir gut in dieser Gesellschaft. Aber wenn du das Pech hast, dass deine persönliche, emotionale, sensorische Empfindungswelt nicht dem entspricht, was innerhalb der Grenzen des Denkbaren und Sagbaren ist.
Egal, ob größer oder kleiner, ne?
Egal erstmal. Ne? Egal auch, ob du oben, unterhalb, bunter, grüner, heller, dunkler, ist völlig egal. Aber wir haben dieses kleine Sachen, es wird schon fast ein Guckloch, es wird ja immer enger. Und wenn du halt in diesem Guckloch halt drinne bist, dann ist alles fein. Dann verstehst du auch gar nicht, was das Problem ist. Dann verstehst du gar nicht, wovon ich hier gerade rede. Aber wenn du halt außerhalb dieses Gucklochs dich befindest, dann geht's dir meistens nicht so gut. Bis du halt anfängst zu erlernen, wie man Freiheit kreiert. Also das nennen wir Freiheitsfähigkeit. Weil wenn ich halt darauf warte, dass die Grenze des Sagbaren und Denkbaren zu mir kommt, kann ich lange warten.
Klar, ja. Ja, dafür bin ich selbst verantwortlich, dass damit umzugehen und diese Grenzen, sage ich mal, auch auszureizen. Ja. Ja, also das dürfte ich auch lernen, meine Gedanken einfach auszusprechen und zu gucken, was passiert, was kriege ich an Feedback, was kommt zurück und wie kompetent ist das, was ich zurückbekomme tatsächlich auch. Aber es ist ein Prozess. Ja, also wenn ich überlege, das war jetzt ist jetzt 4 Jahre her, wo dieser Prozess begonnen hat bei mir. Und ich bin sicherlich immer noch nicht da, dass ich sage jetzt straightforward einfach das, was ich denke und guck mal, was passiert, ist es besser geworden, aber deshalb sprechen wir, ja, was heißt denn für dich dann in diesem Zusammenhang, wenn ihr mit Patienten sprecht, aber du sagst ja auch gerade, es beschäftigt euch als Mojo-Institut, was bedeutet für dich, für euch, für deine Patienten Dissenskompetenz?
Wir haben den Anspruch, in einer vielfältigen Gesellschaft zu leben. Und dazu gehört halt auch Vielfalt der Einschätzungen und Vielfalt der Perspektiven und auch Vielfalt der Bedürfnisse. Und die Fähigkeit, seine eigenen Bedürfnisse in die äußere Welt zu tragen, ist einfach eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit. Und viele Menschen, die sehr leiden, ob es jetzt an einer chronischen körperlichen Erkrankung ist oder einer chronisch-seelischen oder psychiatrischen Erkrankung, die haben an irgendeinem Punkt sich das abgewöhnt oder haben es verlernt. Und wir merken auch, dass einige Leute in den letzten Jahren aufgehört haben, ihre Bedürfnisse zu äußern und dass sie darunter halt leiden. Und wir wollen diese Fähigkeit hervorheben. Und wir haben sie einfach irgendwann die Dissens-Kompetenz genannt. Ich weiß bis heute nicht, ob es das ein Begriff ist, den es vielleicht schon gibt. Vielleicht haben wir ihn einfach neu erfunden, aber mir war er bisher nicht bekannt. Dabei geht es darum, dass wir in unserer Gesellschaft eine ziemlich verrückte Idee haben, nämlich wir haben die Idee, dass wir nur Freunde miteinander sein könnten, wenn wir im Konsens sind. Und das ist absurd. Das ist nicht vereinbar mit allem, was die Menschheit bisher präsentiert hat. Das ist nicht vereinbar mit Prinzipien der Aufklärung. Das ist nicht vereinbar mit Prinzipien der Wissenschaft. Das ist nicht vereinbar mit Prinzipien der Pluralität. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber im Moment wird das gesellschaftlich gelebt, dass wir sozusagen nur Freunde sein könnten, wenn wir gleicher Meinung wären. Und das ist absurd. Und das ist der Konsens, ne? Und die Dissenskompetenz bedeutet, fähig zu sein, nicht, also trotz anderer Meinungen und sogar wegen anderer Meinungen zusammenzuwachsen. Also dadurch, dass du hundertprozentig andere Einschätzungen hast als ich bei einigen Aspekten, können wir uns ja wunderbar ergänzen. Ich kann was von dir lernen, du kannst was von mir lernen. Sobald das Thema Angst mit reinkommt, körperliche Angst, dann gehen meine Abwehrmechanismen an. Dann, genauso wie ich dann Angst vor einem Virus haben kann, von einer genetischen Infektion, kann ich auch anfangen, Angst vor einer Idee zu bekommen, von einer mimetischen Infektion. Und dann mache ich zu. Und dann verliere ich meine Dissenskompetenz. Dann fühle ich mich nur sicher im Konsens.
Okay, also das, was du beschreibst, ist das, was man gerade auch wahrnimmt, auf, keine Ahnung, die Tagesschau zeichnet. Viele Leute verlassen X, also die Plattform X, weil sie merken, es strömen andere Meinungen auf die Plattform, argumentiert wird rechtsextreme Meinungen etc., wo natürlich jeder sagt, boah, Extremismus will ich überhaupt nichts damit am Hut haben oder zu tun haben oder damit in Verbindung gebracht werden. Deshalb, ich boykottiere diese Plattform und halte es aber auch nicht aus, da drauf zu bleiben, mir das anzuhören und behalte mir natürlich trotzdem vor, dagegen zu sein. Also das ist das, was du gerade beschreibst, was aktuell passiert, sei es auf
Ja.
X, sei es aber auch, ich nehme unseren letzten Podcast her, und ein Video, das tatsächlich relativ viele Klicks bekommen hat, war dieses Video, wo wir übers Barfußlaufen gesprochen haben. Und die Kommentare drunter waren ganz viel, ah, der Gerrit, der ist ja überall auf seinen Fotos auf Instagram, ist er ja nur mit seinen Schuhen zu sehen, der läuft überhaupt gar nicht barfuß rum oder das kann überhaupt nicht sein, dass die Füße weich und lederartig sind, sondern ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, die bestehen aus Hornhaut und es kann überhaupt gar nicht sein, der lügt. Das waren die Kommentare, nicht alle natürlich, viele fanden es voll faszinierend, aber das waren so die negativen Kommentare drunter. Und jetzt in der Vorbereitung auf das Gespräch ist mir das wieder gekommen, dass das ja eigentlich auch was mit Dissenskompetenz zu tun hat, da jetzt nicht einfach dagegen zu schießen, sondern vielleicht eher eine Frage zu stellen. Ja, dieses Fragezeichen dahinter zu zeichnen, so, wie kommt es dazu? Was macht er vielleicht anders? Oder
Total.
wieso ist es so? Ist Instagram tatsächlich die Abbildung der
Oder wieso
Realität?
macht mir das so sehr Angst, wenn jemand das macht? Wieso muss ich dagegen schießen?
Der
Genau,
Abwehrmechanismus, den du gerade.
wieso brauche ich das?
Ja.
Was fürchtet mich daran, ne?
Ja.
Und wenn wir mal bei diesem Thema ansetzen, was du gerade genannt hast, dass Leute zum Beispiel X verlassen, weil da ganz viele extremistische Ideen halt drin sind, dem ich zustimmen würde, da sind viele extremistische Ideen. Und dann wir als Lösung es erachten, den Dialog abzubrechen. Glauben wir, dass das die beste Lösung ist, gegen Extremismus vorzugehen? Oder was ist unser bestes Werkzeug gegen Extremismus?
Kommunikation.
Und das ist übrigens auch das, wie das Bundesverfassungsgericht das sieht. Da gab es 2009 das Urteil. Da ging es ganz speziell um antisemitische Inhalte und nationalsozialistische Inhalte. Und das Bundesverfassungsgericht ganz klar geurteilt, die freie Meinungsäußerung ist das wertvollste Werkzeug gegen extremistische und verfassungsfeindliche Ideen. Wir vertrauen auf das Werkzeug der freien Meinungsäußerung. Was in ganz, ganz schmalen Feldern abgegrenzt wird, ist das Strafrecht. Das Strafrecht schneidet so in die Meinungsfreiheit ein, wo es dann ganz konkret um ein paar strafrechtlich relevante Sachen geht, wie zum Beispiel Holocaustverleugnung, Volksverhetzung, Aufruf zu Gewalt und sowas. Die sind strafrechtlich relevant und die gehören nicht zur freien Meinungsäußerung. Aber das Verfassungsgericht hat ganz explizit nochmal gesagt, auch die Verbreitung nationalsozialistischer Inhalte ist von der freien Meinungsäußerung abgedeckt. Warum? Weil wir darauf vertrauen, dass der Dialog, genauso wie du sagst, das wichtigste Werkzeug im Kampf gegen extremistische, verfassungsfeindliche Ideen ist.
Und trotzdem hast du natürlich jetzt die ein oder andere Klage, dass Leute, die Inhalte auf Social Media posten, angeklagt werden aufgrund von Volksverhetzung. Ne? Also ich habe jetzt vorhin erst wieder einen Artikel gelesen von einer, glaube 74-jährigen Rentnerin, die sich geäußert hat über Immigranten und Asylanten und so weiter, dass ihr einfach nicht in den Kram gepasst hat. Ist vielleicht, hat sie auch selber gesagt, so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber die darf jetzt 8.000 Euro Strafe zahlen, weil sie auf Facebook sich da dem gegenüber kritisch geäußert hat.
Ja, das ist ganz,
Also
ganz, ganz, ganz schlimm.
schon scary
Ist sehr, sehr
auch.
schlimm. Also man mag, ich weiß nicht genau, einer von euch Zuhörern wird es wissen, von wem das Zitat ist, aber dieses Zitat, ich mag Ihre Meinung nicht teilen, aber ich werde bis auf mein Blut verteidigen, dass Sie sprechen dürfen. Ich habe dieses Zitat von dieser Frau, habe ich heute Morgen noch gelesen. Ich teile ihre Meinung nicht unbedingt. Ein paar Punkten ja, ein paar Punkten nein, und man kann es auch netter ausdrücken, etc. Aber dass das strafrechtlich relevant ist, sehe ich sehr, 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 sehr kritisch.
Ja.
Sehe ich sehr, 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 sehr kritisch, ne? Weil das ist dann so, wenn Meinungskorridore gesellschaftlich enforced enger werden, kann man damit leben. Dafür ist die Kunst da. Dafür ist Satire da. Humor, Kunst, Satire und solche Podcasts sind dafür da, absichtlich grenzüberschreitend zu sein, um diese gesellschaftlichen Befindlichkeiten wieder aufzulösen. Aber wenn die Justiz von dieser Idee unterwandert wird, dass wir Gesagtes unterbinden müssen, dann wird es ganz, ganz gefährlich. Und da gibt es sehr viele Beispiele historisch für. Das ist das, wo die amerikanischen Gründungsväter sich sehr, sehr scharf für eingesetzt haben, dass man die freie Meinungsäußerung ganz weit nach vorne schreibt. In unserer Verfassung steht sie in der Theorie hier ganz, 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 ganz weit vorne. Abgegrenzt durch ein paar wirklich strafrechtlich relevante Sachen. Aber dass diese Meinungskorridore jetzt auch juristisch enger werden, sehe ich sehr, sehr kritisch. Und halte ich für sehr gefährlich. Ja.
Ja. Einer, der diese, aus meiner Sicht, diese Dissenskompetenz gemeistert hat und gemeistert hat, auszuhalten, was mein Gegenüber sagt und wirklich versucht hat, es zu verstehen, ist ein Amerikaner, der nennt sich Darryl Davis. Weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast. Und Darryl Davis ist Schwarzer, also Afroamerikaner und hat in einer Bluesband gespielt. Ich weiß nicht, ob er es immer noch tut, aber damals hat er auf jeden Fall in einer Bluesband gespielt und war dann in einer Bar und an der Bar kam er dann mit einem Weißen ins Gespräch, der zu ihm gesagt hat, ey, ich habe noch nie einen schwarzen Mann gehört, der so gespielt hat wie du. Und der Darryl Davis war erstmal so total so, hä, okay, interessant erstmal. Und dann hat der weiße Mann noch hinterhergeschoben und du bist auch überhaupt der einzige Mann, mit dem ich überhaupt jemals ein Bier getrunken habe. Der einzige schwarze Mann, mit dem ich jemals überhaupt ein Bier getrunken habe. Und in seinem Kopf ging irgendwie so, okay, ich bin 25, du bist mindestens 10 bis 15 Jahre älter wie ich und ich bin der erste schwarze Mann, und mit dem du ein Bier getrunken hast. Ich habe schon mit zig weißen Männern ein Bier getrunken. Wie kann das sein? Und irgendwann kam dann heraus, dass dieser Weiße eben Ku Klux Klan-Mitglied ist. Dann hat er erstmal angefangen zu lachen, hat es ihm überhaupt nicht geglaubt, dann hat er ihm seine Mitgliedskarte sozusagen gezeigt und dann wusste er, okay, shit, der ist echt serious, also ich meine es gerade echt ernst. Und im Laufe des Gesprächs hat sich dann aber herausgestellt, dass sie durchaus Gemeinsamkeiten hatten und er hat sich dann sehr, sehr intensiv mit dem Ku Klux Klan auseinandergesetzt und hat sozusagen die Begegnungen mit diesen Ku Klux Klan-Mitgliedern entforst. Also er versucht dann noch mehr in Kontakt zu treten mit denen, weil ihn das irgendwie total interessiert hat. Was er dafür aber getan hat, ist, sich brutalst auf diese Gegenseite vorzubereiten. Er hat gesagt, er hat diesen Ku Klux Klan in- und auswendig kennengelernt, damit sein Gegenüber zumindest diesen Respekt verspürt. Er hat sich mit mir beschäftigt, mit mir und dieser Anhängerschaft sozusagen beschäftigt. Und er hat es dann im Laufe der Zeit
In
geschafft,
good faith,
in good
ne?
faith,
Ne?
ja. Und er hat es im Laufe der Zeit geschafft, über diese Kommunikation. Ein schönes Beispiel war, er saß irgendwie im Taxi und eines dieser Ku Klux Klan-Mitglieder hat zu ihm gesagt, weißt du, alle Vergewaltiger, ich glaube, alle Vergewaltiger waren es, alle Vergewaltiger sind schwarz. Und ihr habt irgendwie so ein Vergewaltigungsgen in euch. Und dann sagt der Darryl Davis sagt ihm, ich habe noch nie irgendjemanden vergewaltigt, what the fuck? Und dann sagt der Weiße zu ihm, naja, dann ist dieses Gen in dir einfach noch nicht ausgebrochen. Und er hat so nachgedacht, hat nicht so, weil die normale Reaktion wäre sofort, boah, was soll denn der Scheiß und was unterstellst du mir hier und so. Er hat nachgedacht und hat gesagt, wusstest du eigentlich, dass alle weißen Massenmörder Gen in sich tragen. Und hat dann aufgezählt, Ted Bundy und wie sie alle geheißen haben, diese ganzen weißen Massenmörder. Sagt, nee, das wusste ich nicht. Und das ist ja auch totaler Käse. Also ich bin doch überhaupt kein Massenmörder und so weiter. Und sagt, das siehst du, genauso ist es mit mir. Und dann hat es irgendwie ein paar Tage gedauert und hat ihm die Ku Klux Klan-Robe geschickt. Und das hat er mit vielen, vielen Leuten geschafft und hat jetzt inzwischen über 200 Roben bei sich zu Hause, weil er es geschafft hat, über seine Kommunikationsfähigkeit, über dieses Aushalten, über seine Dissenskompetenz genau dahin zu kommen, auf diesen nicht Konsens, aber sich gegenseitig so weit zu respektieren und auszuhalten, dass sie miteinander können. So, und dieses Gedankengut, dieses extremistische Gedankengut, das es ja letztlich ist beim Ku Klux Klan, das aufzubrechen, einfach indem er in die Begegnung gegangen ist, ins Zuhören gegangen ist und auf respektvolle Art und Weise in den Dialog getreten ist. Und da gibt es auch einen richtig geilen TED-Talk dazu, der dauert 20 Minuten. Faszinierend, diese Story. Also, dass jemand, ich meine, dieser Rassismus, gerade ausgehend vom Ku Klux Klan, das ist ja schon heftig. Und sich da reinzubegeben und in Interviewsituationen zu begeben mit Klan, mit hohen Clan-Mitgliedern und es darüber zu schaffen, diese Ideologie, weiß nicht, ob man es als solche bezeichnen kann, was ja eigentlich kein Ideal ist, das man da verfolgt, aber nennen wir es so, das aufzubrechen darüber, finde ich crazy. Darum sage ich finde, dass das eine der Persönlichkeiten ist, die diese Dissenskompetenz gemeistert haben.
Ja, sehr spannend.
Auf jeden
Also ich
Fall.
sehe da so ein paar Aspekte drin. Einerseits wirklich dieses Aushalten. Ne, da kommt, Pfeile werden geschossen. Und jetzt kann ich halt entweder in meinem kleinen Ich mich beleidigt fühlen und kann dagegen schießen oder fliehen oder irgendeine Form von Angstreaktion zeigen. Oder ich kann diesen großen Weg gehen, den Weg des großen Selbst und kann jetzt sagen, okay, lass uns das mal auseinanderpflücken. Ich fühle mich nicht beleidigt. Ich bin nicht so klein, dass ich mich jetzt beleidigt fühle von dem, was du jetzt gesagt hast. Wie kann ich mich für jemals von etwas, was gesagt wird, beleidigt fühlen? Sobald es kinetisch wird, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber wie kann ich mich von etwas Gesagtem wirklich beleidigt fühlen, wenn ich voll in meiner Größe bin, wenn ich voll in meiner Ruhe bin? Also dieses Aushalten und dann auch den Menschen als Individuum sehen, ne? Weil auch Ku Klux Klan, ich kenne auch meine mentalen Immunsysteme, meine mentalen Barrieren. Und ich weiß, vor 5 Jahren habe ich so Rudolf Steiner studiert. Rudolf Steiner, Waldorfpädagoge oder der Erfinder der Waldorfpädagogik. Anthroposophie. Und dann, immer wenn ich jemanden studiere, studiere ich auch seine Lehrer. Und dann bin ich auf Helena Blavatsky gestoßen, die Begründerin der Theosophie. Und dann lese ich halt so das Buch Die Geheimlehre von Helena Blavatsky. Und ich lese und lese und lese. Und irgendwann fängt sie an, von verschiedenen Menschenrassen zu sprechen. Ja, Menschen sind verschieden, Menschen sind genetisch sehr unterschiedlich und manche sind auch einfach besser in den Aspekten und besser in den Aspekten. Und es gibt auch sowas wie herrschende Rassen oder so. Dann habe ich das Buch weggelegt. Ich wollte es nicht mehr weiterlesen. Ich konnte es nicht mehr weiterlesen, weil einfach in mir so das mentale Immunsystem angegangen ist. Und mit der Zeit habe ich dann angefangen zu analysieren, was da eigentlich passiert bei mir. Ne? Und das ist Angst. Das ist Angst, dass ich, wenn ich mich mit einer Idee auseinandersetze, dass ich dieser Idee dann komplett verfalle. Das heißt, ich vertraue in einem gewissen Maße nicht meiner eigenen Fähigkeit für Dissenskompetenz, sondern ich hab dann Angst, dass ich, wenn ich mich mit einer Idee oder einer Ideologie auseinandersetze, dass ich dann da reingezogen werde. Dann habe ich das analysiert bei mir, was ist es denn eigentlich, was mir diese Angst gegeben hat, und bin dann so das Thema Standfestigkeit, meine eigenen Wurzeln auch gegangen und auch die Fähigkeit, beschämt zu werden, also die Angst vor Beschämung. So, warte mal, denkst du, befasst du dich mit Rassenideologien? Boah, das machen wir gar nicht, hau ab. Also Beschämung ist da so eine Ausgrenzungsemotion aus einer Gruppe. Und das waren alles so Sachen, die mich da davon abgehalten haben, das zu tun. Sehr, sehr schade, weil ich habe mir da eine sehr, sehr spannende Welt vorenthalten. Ein paar Jahre später habe ich das Buch wieder angefangen, habe mich seitdem auch sehr viel mit Anthropologie noch viel, viel mehr auseinandergesetzt, mit verschiedenen Völkerbewegungen. Und natürlich ist es absurd zu glauben, dass wir alle exakt gleich sind. Wir sind nicht gleich. Wir sind sehr, sehr unterschiedlich. Auf einigen Ebenen sind wir sehr, sehr unterschiedlich. Natürlich sind wir auf anderen göttlichen Ebenen auch wieder sehr, sehr gleich. Aber so zu tun, als ob wir nur gleich wären, ist auch einfach irgendwann total absurd. Und das hat mich sogar bis dahin gebracht, dass ich mich auch mit dem Ku Klux Klan auseinandergesetzt habe. Und dem Ku Klux Klan auch erstmal so mit einer sehr ablehnenden Idee entgegengekommen bin. Weißt du, ich kenne es als die Männer mit den weißen Roben, die schwarze aufhängen. Aber es ist ja sehr viel differenzierter. Da sind sicherlich einige Leute dabei, die einfach sehr, sehr frustriert sind, vielleicht einfach nur Arschlöcher sind und die Welt brennen sehen wollen. Aber es sind auch sehr viele dabei, Ku Klux Klan, die einfach aus der Idee dorthin gegangen sind, dass sie gesagt haben, jedes Volk hat einfach verdient, ein eigenes Land zu haben. Jedes Volk, inklusive der Weißen. Und wenn die Schwarzen sagen wollen, die wollen ein eigenes Land, wo keine Weißen sind, dann ist das deren gutes Recht. Und wenn die Weißen sagen, die wollen ein eigenes Land haben, ist auch deren gutes Recht. Mhm. Jede Kultur darf erhalten bleiben. Ne, wenn ein Indianer sagt, er darf erhalten bleiben, dann sagen alle so, ja, natürlich. Wenn Eskimos sagen, wir wollen erhalten bleiben, sagen alle, ja, natürlich. Wenn die Weißen sagen, wir wollen erhalten bleiben, dann ist so, und daraus ist ja eine der Motivationen, aus denen der Ku Klux Klan entstanden ist. Es gab vor 2-3 Wochen ein Interview mit David Duke, der war einer der Grand Wizards im Ku Klux Klan. Mhm. Und ich war erstmal so, nein, das kann ich mir nicht anhören, das ist doch verbotene Idee. Aber ich habe gesagt, warum? Was ist daran verboten? Ich kann doch Menschen zuhören. Und dann habe ich David Duke zugehört, und das ist ein inzwischen sehr, sehr alter Mann, der sehr, sehr ruhig und sehr, sehr vernünftig seine Ideen darlegt. Und der übrigens dann auch zum Ku Klux Klan ausgetreten ist, weil er festgestellt hat, da sind auch ein paar Extremisten, die einfach nur Gewaltfantasien ausleben wollen. Und das ist ein Problem. Das ist nicht das, warum er damals in den Ku Klux Klan gegangen ist. Und er ist auch wieder so sehr differenziert. Immer wenn wir Menschen als Gruppe betrachten, kriegen wir Probleme. Also diese Identitätspolitik, die halt sagt, du bist der Angehörige dieser Gruppe. Mhm. Dann kriegen wir so diese Wir gegen andere Ideologie. Dann kriegen wir Probleme.
Das fängt ja schon wo ganz anders an. Ich habe letztens einen Podcast zu Nordkorea aufgenommen und der Professor meinte, als ich ihn gefragt habe, wie sind denn die Nordkoreaner? Mhm. Sagte, das ist die falsche Frage. Mhm. Sondern, und er hat mir dann als Gegenfrage gestellt, wie sind denn die Deutschen? Mhm. Und er sagt, die lieben sich genauso, die haben genauso ihr Familiendrama. Da gibt's schlaue Leute, es gibt weniger schlaue Leute. Es gibt gesunde, alte, kranke Kinder, Freude. Es gibt Freude, es gibt Leid, so wie bei uns eben auch. In einem anderen Kontext oder in einem anderen Rahmen, aber es sind auch Menschen. Mhm. Und es sind nicht die Nordkoreaner. Und er sagt dann auch gleichzeitig, wir verwechseln immer so ein bisschen, Nordkorea ist Kim Jong-un, Russland ist Putin, Deutschland ist Hitler und USA ist Trump. Mhm. So sagt er, das verwechseln wir immer total und das ist nicht gut. Mhm. Sondern es sind super, in diesen Kollektiven, die wir benutzen, um Nationen oder Menschengruppen zu beschreiben, sind trotzdem immer Individuen vorhanden.
Absolut.
Und das war für mich tatsächlich schon auch mal so ein.
Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist sehr, 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 sehr wichtig, das immer und immer wieder zu sehen, weil sobald wir in diese Gruppenidentitäten verpackt werden, dann entsteht Tribalismus und dann entstehen diese ganzen Konfliktgehabe und dann hören wir auf, miteinander zu reden. Alexander Solzhenitsyn, der das Buch geschrieben hat, das Gulag-Archipel, der ist ja selber dann Oktoberrevolution, Russland, die Sowjets kamen an die Macht, Bolschewiken, dann ist auch die Meinungskorridore immer enger geworden. Und er hat das Buch darüber geschrieben, wie einfach Jahr für Jahr die Meinungskorridore enger werden. Und jedem, der so diese Situation in Deutschland gerade kritisch beäugt, kann ich nur empfehlen, das Gulag-Archipel zu lesen, weil die ersten 100 Seiten sind wie Deutschland die letzten 4 Jahre.
Okay.
Ne, und dann geht's weiter bis hin zu so Szenen, wo, also eine Szene, die mich richtig geschauert hat einfach, war dann eine Sitzung der Partei und dann kam der Parteiführer da rein und dann sind alle aufgestanden und haben geklatscht. Und dann haben die Leute geklatscht und geklatscht und geklatscht und haben sich umgeguckt, wer hört zuerst auf zu klatschen. Ich will nicht derjenige sein, der zuerst aufhört zu klatschen. Ja, und wenn ich so ein paar Parteitage der deutschen Parteien sehe, da habe ich so gedacht, holy shit. Das war nicht so ganz so krass, ne? Aber im Gulag-Archipel ist halt so, alle klatschen, klatschen, klatschen. Es geht so 3, 4, 5 Minuten, keiner will aufhören. Und irgendeiner sagt, ah, komm, whatever, setz dich hin und hört auf zu klatschen. Und dann hören alle anderen auch auf zu klatschen. Und nach 5, 6 Minuten wurde er halt abgeholt. Ne? Du wirst jetzt hier nicht mehr gebraucht. Und dann so Szenen wie halt Mann und Frau zusammen am Esstisch sitzen und nicht mehr miteinander die Wahrheit sprechen, sondern nur die politische Wahrheit. Also auch so diese Trennung, das hat ja George Orwell schon beschrieben, von 2 Wahrheitsebenen. Es gibt die Wahrheit und es gibt die politische Wahrheit, die Wahrheit der Partei. Und wie dann Mann und Frau zusammen am Frühstückstisch sitzen und Zeitung lesen, beide lesen die politische Wahrheit, beide wissen, dass es Lügen sind, dann reden sie beide über diese Lügen, weil sie müssen über diese Lügen, weil der Deal war ja dann immer so, die haben ja dann, das haben sie mit meinem Opa auch gemacht übrigens, ne? Mein Opa wurde in Bautzen eingesackt von den Russen damals und haben sie ihn halt auch verhört und haben alle gegeneinander ausgespielt. Ne? Die haben dann die Freunde von meinem Opa inhaftiert, Ja, der hat doch, der Hans Käferstein, der hat doch gegen uns Spionage betrieben. Alle so, hä, ich weiß davon nichts, aber warst du nicht bei dem Meeting dabei? Alle gegeneinander ausgespielt, bis sie halt irgendwie eine Unstimmigkeit halt hatten. Und Alexander Solzhenitsyn beschreibt es in dem Buch halt so, dass das halt irgendwann so krass geworden ist, dass keiner mehr keinem mehr vertraut hat. Selbst Mann und Frau saßen am Frühstückstisch und haben gesagt so, ja, nee, ist ganz toll, was sie mit so einer Landwirtschaft machen. Ja, nee, ist klasse, ist super. Ja, wo Millionen von Leuten verhungert sind, weil da war ja der Staat dann, der zu den Bauern gegangen ist und gesagt hat, wir wissen, wie ihr die Felder zu bestellen habt. Die Bauern gesagt, habt ihr sie noch alle? Also ist so ein nächstes Feature, dass halt Bürokraten zu Fachpersonal hingehen und denen sagen, was sie zu tun haben, weil dann die politische Wahrheit ja wichtiger ist als die Wahrheit. Willst du etwa sagen, die Partei lügt? Also ganz, ganz viele richtig krasse Parallelen. Und er beschreibt halt dieses ganze Buch sehr, sehr painfully slow, wie sich das alles so entwickelt hat und wie er dann schlussendlich im Gulag auch gelandet ist, ne? Und am Ende sein Fazit war, wie können wir das verhindern? Er sagte so, wir müssen realisieren, dass die Grenze zwischen Gut und Böse niemals zwischen uns und den anderen läuft, sondern mitten durch das individuelle eigene Herz von jedem Einzelnen. Ne, weil diese Grenze zwischen Gut und
Wow, ja.
Böse, wenn die Grenze zwischen Gut und Böse gezeichnet wird zwischen wir und den anderen, dann beginnen wir katastrophale Scheiße. Egal, wo sie enden mag, das kann keiner wirklich vorhersagen. Aber ich und auch mein Team, wir haben vor 2, 3 Jahren uns damit so intensiv befasst, wo wir gesagt haben, das ist das, was wir nicht, den Weg werden wir nicht gehen. Für uns werden wir werden immer uns wieder darauf besinnen, dass Menschen Menschen sind, in erster Linie. Und erst danach sind sie alles andere. Ne? Für uns zum Beispiel bei kleinen Sachen. Wir sind erst Mensch, dann sind wir Dienstleister, dann sind wir Arzt. Wir sind erst Mensch, dann sind wir Patient. So. Man muss immer wieder da anfangen. Weil wenn wir Leute nur in einer Gruppe, ich habe in Kliniken gearbeitet, da gab es dann sozusagen die Ärzte und dann die Patienten. Da fängt es ja schon an. Ne, oder wenn wir jetzt sagen, die Nazis oder die Linken.
Es ist schwer, aus diesen Gedanken auszubrechen, weil du sie ja nicht anders kennst, ne? Also da
Inzwischen,
den
ja.
Menschen dahinter zu sehen, du hörst es ja nirgends, dass man sagt, okay, lass uns das mal differenzierter betrachten. Sondern es gibt dieses Fingerzeigen. Es funktioniert halt medial auch sehr, sehr gut, ne?
Ja.
Dieses Fingerzeigen und damit kriegen wir Klicks, damit, also es ist.
Das ist eine antifreiheitliche, marxistische Idee. Die Welt als Klassenkampf. Das ist das, was Marxismus uns gegeben hat in unserer Gesellschaft. Wenn du mit Leuten vor 100 Jahren darüber gesprochen hättest, wäre es nicht so ganz so scharf gewesen. So also eine freiheitliche Idee ist ja, jedes Individuum hat seine gottgegebenen Rechte, hat sein Eigentum. Und es steht im individuellen Verhandlungsspielraum mit allen anderen Individuen. So dem gegenüber steht halt der Klassenkampf, die Welt als Klassenkampf. Und das ist keine freiheitliche Idee. Ob es jetzt der Klassenkampf ist, Arm gegen Reich, Mann gegen Frau, all diese Klassenkämpfe werden uns als aufoktroyiert gerade. Und als Individuum geht es für uns darum, diese Illusion zu durchstechen.
Das hat aber auch ganz viel damit zu tun, wie ich mich oder wie sehr ich mich mit mir selbst schon beschäftigt habe. Ne? Also gerade das, was du sagst, dieses Gut und Böse läuft mitten durchs Herz, finde ich, oder mitten durch eine Person selbst, finde ich interessant, weil jeder hat ja das ist die Dualität des Lebens. Ja? Jeder hat seine guten Seiten, jeder hat aber sicherlich auch seine Baustellen und gegebenenfalls sogar schlechten, bösartigen Seiten. Und beide Seiten geht es ja letztlich darum zu erkunden und damit umzugehen.
Es gibt kaum was Gefährlicheres, als zu versuchen, einer von den Guten zu sein.
Das sage ich zu meiner Frau, sage ich das auch immer. Leute, die besonders so über, kennst du Leute, die so übersozial sind, die so nur Gutes für die anderen wollen? Ich sage zu ihr schon seit Jahren, ich bin bei solchen Leuten echt extrem vorsichtig, weil ich keine Ahnung habe, was da noch dahinter schlummert.
Ich kann ja so ein bisschen einfach aus dem therapeutischen Raum darüber sprechen, ne? Weil ich bin vor 3, 4 Jahren bin ich zu dem Thema Trauma und psychiatrische Erkrankung gekommen, wie die Jungfrau zum Kind. Ich hatte damit nie wirklich was zu tun. Ich hatte meine Struggles mit der 20er, mit auch Depressionen und auch mal hier und da mal überlegt, mir das Leben zu nehmen. Es war alles nicht so einfach, weil ich auch einfach so ein bisschen so ein falsches Leben gelebt habe. Ne? Auf der einen Seite alles so super, 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 aber innen drin ganz viel Selbstverabscheuung und Selbsthass. So, aber das hab ich überwinden können. Da hat mir der Sport auch sehr viel geholfen und die Anbindung an andere Gemeinschaften. Und dann hatte ich das lange gar nicht so auf dem Schirm, dieses ganze Thema, ne? Ich bin mehr in dieses Thema körperliche Gesundheit eingestiegen. Aber es kam halt immer mehr und mehr mit psychiatrischen Problemen zu uns. Und dann bin ich wie die Jungfrau zum Kinde dahin gekommen, dass wir festgestellt haben, wir können diesen Leuten eigentlich ganz gut helfen. Also so schwer depressiven und suizidalen Menschen haben wir jetzt in den letzten Jahren vielen helfen können. Und so habe ich das immer mehr gemacht, so dass ich jetzt hier bei uns im Team relativ viel Traumatherapie auch mache. Ne, ob das jetzt mit Leuten ist, mit Depressionen oder Misshandlungen oder komplexen posttraumatischen Belastungsstörungen, verschiedene Sachen. Und da geht es immer, beim Kontext Trauma geht es immer um eine Form von Abspaltung. Das Trauma ist die Trennung. Da wurde etwas getrennt. Und zwar wurde da eine Empfindung getrennt. Da ist irgendetwas passiert, entweder sehr akut oder chronisch, beim komplexen Belastungstrauma oder Bindungstrauma halt sehr, sehr chronische kleine Schläge. Und beim akuten Trauma natürlich was sehr, sehr invasives, akut. Und dann wurde etwas abgetrennt, da wurde eine Empfindung abgetrennt. Irgendetwas, was zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht tragbar war. Irgendeine negative Emotion. Und dann wurde die abgespalten, wurde körperlich sozusagen beiseite geschaffen. Und dann hat man versucht, auf der funktionalen, schönen Oberfläche zu agieren. Und da ist dann auch ein sehr, sehr harter Versuch, einer von den Guten zu sein, auch häufig mit dabei. Dann ist man sehr, sehr überschwinglich, ganz setzt sich für Tiere ein. Man setzt sich sehr, sehr überschwinglich so für Solidarität und alles ein. Weil man diesen Schatten, Carl Gustav Jung hat es den Schatten genannt, den hat man noch nicht wieder kontaktieren können, hat man noch wieder nicht nehmen können. Und ich sehe halt diese individuelle Transformation, wenn sie mit Heilung einhergeht, genauso wie du es auch beschreibst, es wird alles ein bisschen moderater, auch was diese Aspekte angeht, ne? Es gibt so dieses Gesetz der Polarität, das, so nenne ich das, ne? Wenn Leute noch überschwinglich so ultrafreundlich sind, irgendwo ist der andere Teil, ne? Oder jemand, der total grimmig und nach außen ist, der hat eine absolut liebe Seele irgendwo da drinnen. Ne? Und bei Traumatherapie geht es halt immer um die Integration, dass man diese Sachen zusammenführt, dass man das Teuflische und das Göttliche sich wieder berühren lässt und dann erkennt, dass man halt beides ist oder das Potenzial zu beidem in sich trägt und dass es halt die täglichen Entscheidungen sind, die darüber richten. So die Apokalypse ist halt jederzeit, die darüber richten, was passieren wird. Und dann bin ich halt wieder bei mir. Vorher bin ich halt so dissoziiert und so in so einem Nebel, in so, ich weiß gar nicht, was mir widerfährt. Und dann titsche ich halt rum und dann suche ich halt die ganze Zeit auch nach Halt. Ne, ich versuche diese Sicherheit wieder zu spüren und die finde ich dann häufig in der Anbindung. Und so entstehen dann halt auch so Kollektivpsychosen, wie die letzten 2, 3 Jahre eine waren. Damit will ich keine Aussage über den Wert oder Nichtwert einer Impfung machen, sondern einfach nur das Thema Kollektivpsychose da aufmachen. Und die ist passiert. Und nicht nur bei einer der Seiten so ungefähr, sondern auf vielen
Auf jeden
Seiten.
Fall, ja, genau. Ihr spielt ja da auch mit dazu, ne? Es ist immer Aktion, Reaktion und die Aktiven und die Reaktiven, die letztlich reagieren sie beide auf das Gleiche.
Ja.
Also das ist auch interessant zu verstehen. Und das, was du aber gerade auch beschreibst, sehe ich auch so ein bisschen als Widerspruch in meiner Persönlichkeit selbst. Also und ich glaube, solche Widersprüche hat jeder und es geht aber dann auch darum, damit umzugehen. Und das zielt dann letztlich darauf ab, dass es, so wie du sagst, dass es ein Mittelmaß geben kann. Ich finde, der schönste Widerspruch oder der interessanteste Widerspruch, das mir letztens erst gekommen ist, Veganer, die für Abtreibung sind. Das finde ich den verrücktesten Widerspruch, den es überhaupt geben
Aber es ist ein
kann.
Individuum dann.
Ja, total, absolut, absolut. Das ist ein Mensch,
Ja.
der dafür ist, dass jedes Leben existieren soll und dass man keine Eier essen soll, selbst wenn sie unbefruchtet sind. Und auf der anderen Seite sagt, nee, du sollst aber das Recht dazu haben, dein Nachkömmling, wie auch immer der dann zustande gekommen ist, auf diesen Nachkömmling abtöten zu können. Das für mich
Also
der
Veganer, der für Abtreibung ist.
Veganer,
Ach
der
so,
für
also.
Abtreibung ist,
So, jetzt
ja.
habe ich missverstanden. Ja, der für Abtreibung ist, ja. Das ist halt, würde ich sagen, ist halt nicht unbedingt immer eine individuelle Einschätzung, sondern das ist halt so dann das Kollektivdogma, was halt gelebt werden muss, sonst gehörst du nicht mehr zur Gruppe. Und es gibt halt Meinungskorridore innerhalb jeder Gruppierung. Egal, ob ich jetzt nochmal mich zu den Querdenkern sortieren würde oder ob ich mich zu den Linken sortieren würde oder zu den Veganern. Es gibt immer so ein Dogma in dieser Gruppe, solange du halt diesen Korridor fährst, ist alles cool. Ne? Also, du hast ein Abendessen mit so einer Gruppe. Und je mehr diese Leute sich als Teil der Gruppe identifizieren, desto klarer ist dieser Korridor. Wenn du ein Abendessen hast mit 8 Leuten, die sich als Individuum sehen, dann ist das nicht so der Fall. Aber wenn du ein Abendessen hast mit 8 Leuten, die sich primär als Teil einer Gruppe identifizieren, in ihrer Selbstidentität auch, dann wird dieser Korridor umso klarer. Und dann kannst du halt 5, 6 Punkte mit Kopfnicken, also ja. Mhm. Und dann gibt es aber einen Punkt, wo du dann, wenn du zum Beispiel sagen würdest, ja, aber ich bin schon dafür, dass ungeborenes Leben geschützt werden muss. Das ist so, hä? Das ist doch eine Trump-Position. Ne, damit so, aber das meint doch die Gegenseite.
Ja.
Ja. Deswegen hatte ich gerade missverstanden, weil diese, wie hast du es genannt?
Der Widerspruch in sich.
Diese Widersprüchlichkeit, das ist ja ein Zeichen eines Individuums.
Das meine ich, ja, genau. Also ich finde es auch nicht schlimm, dass Leute sowas denken. Ich sage, ich erkenne einfach nur diesen Widerspruch, der dann in einer Person vorhanden ist.
Ja.
Und das ist, glaube ich, einfach was total Menschliches, was dazugehört. Aber es gehört dann auch dazu, zum einen das erstmal bei mir selber zu realisieren, dass es ein Widerspruch ist, und zum anderen aber auch anzuerkennen, dass es diesen Widerspruch bei anderen genauso gibt, bei anderen Themen, die denen dann vielleicht auch wichtig sind.
Und da kommt der Dissenskompetenz halt auch mit rein. Und wenn du die auch dann individuell und im sozialen Raum halt betrachtest, ist es okay, wenn ich halt nicht mit allen Punkten cool bin, mit allen, die um mich herum sind. Oder habe ich das Gefühl, ich muss immer allen nach dem Mund reden, weil ich sonst verstoßen werde. Und wenn das so der Fall ist, dann bin ich halt in einer kollektivistisch-dogmatischen Institution gehalten, die sich vielleicht gerade auch noch Freundeskreis nennt und so. Aber es ist ein kollektivistisches System.
Ja.
Und wenn ich mich als Individuum da nicht zeigen kann, dann wird mir das langfristig nicht gut tun. Ja, und das heißt nicht, dass ich jetzt diesen Freundeskreis verstoßen muss oder so. Aber es heißt, dass ich anfangen muss, meine individuellen Bedürfnisse zu identifizieren. Und wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, ich bin für das Tierwohl und alle meine Freundinnen und Freunde feuern mich an dafür, dass ich für das Tierwohl bin und mit ihnen zusammen vegan bin. Und dann merke ich aber so, dass ich Schwierigkeiten damit habe, wenn ungeborenes Leben getötet wird. Und ich fange an, diesen Punkt zu äußern, und dann kriege ich so Gegenwind. Okay, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Wie gehe ich jetzt damit um? Habe ich jetzt Angst, das nochmal zu thematisieren, weil ich Angst habe, dass meine Freundinnen mich ausschließen werden? Oder gehe ich einfach direkt und rede gar nicht mehr oder verstoße ich meinen Freundeskreis? Nein, was ich jetzt lernen muss, ist diese Dissenskompetenz, und am besten auf eine Art und Weise, dass ich selber beginne und dann auch anfange zu kultivieren, dass meine Freundin sich davon auch eine Scheibe abschneiden können. Weil mit der Zeit finden das alle beeindruckend, einfach individuell fühlen, artikulieren, denken zu können und aus diesem Gruppenkrieg auszusteigen. Mhm. Eigentlich will da keiner drin sein.
Wie gehst du, oder du hast ja gesagt, du hast gerade viele Patienten auch in diesem, oder begleitest viele Leute in diesem Thema, da spielt Dissenskompetenz vielleicht auch eine Rolle, aber du musst dir ja auch irgendwie, so stelle ich es mir zumindest vor, die kriegen von dir so ein bisschen Guidance sozusagen, was sie machen könnten, egal ob das jetzt über Fragen ist oder ob das über Empfehlungen ist. Wenn du eine Empfehlung aussprechen müsstest, wie komme ich in meine Dissenskompetenz? Also wie kann ich diese Kompetenz aufbauen?
Ich hole mal ein bisschen aus, was ich jetzt nicht vielleicht nach dem direkten praktikabelsten Tipp, aber es ist ein sehr wichtiges Fundament. Und zwar ist es so, dass wir biologische Lebewesen sind. Und wir sind vor allen Dingen aus unserem Nervensystem darauf ausoptimiert, uns erstmal sicher zu fühlen. Und da bringe ich ein kleines Beispiel aus der Kindheit, dann kann jeder damit relaten. Das menschliche Baby kommt als das verwundbarste Lebewesen der Welt zur Welt. Also selbst andere Säugetiere wie Giraffen, die werden geboren und können quasi direkt stehen und gehen. Ein menschliches Baby ist mindestens die ersten 2, 3, 4, 5, 6 Jahre total darauf angewiesen, dass es diese menschliche Bindung erfährt und diesen Support. Und das Nervensystem ist komplett darauf ausoptimiert, aufs Überleben, also auf Sicherheit. Und in diesem Kontext ist halt die Bindung erstmal die krasseste Sicherheit. Wenn ich keine Nahrung bekommen würde, würde mein Körper sich unsicher fühlen. Wenn ich nichts mehr zu trinken bekomme, würde ich unsicher fühlen. Wenn ich keine Bindung mehr erhalte, würde ich mich unsicher fühlen. Und natürlich, wenn ein Tiger kommt etc., würde ich mich unsicher fühlen. Und unser Unterbewusstsein wird immer den Weg gehen der größten Sicherheit. Mhm. Das mag unser Verstand sich anders erklären. Aber das Unterbewusstsein, der gesamte Körper wird immer den Weg der Sicherheit gehen. Da gibt es dieses schöne Bild von einem Elefanten und einem Reiter. Das ist ein Elefant und das ist der Reiter. Und der Reiter, unser Denkhirn, der Elefant, der Rest unseres Körpers. Und der Reiter mag zu gewissen Punkten das Gefühl haben, dass er das ganze Ding hier unter Kontrolle hat. Aber sobald der Elefant Angst bekommt vor einer Maus oder sobald er zu einer Mango will, dann übernimmt der Körper. Und das kennt jeder aus seinem eigenen Leben, dass man halt quasi über seine eigenen Stolperdrähte manchmal stolpert. Und das ist halt häufig diese körperliche Suche nach Sicherheit. Und die hat sehr viel mit Anbindung zu tun. In sich selber reinzufühlen und zu fühlen, was gibt mir Sicherheit und was verunsichert mich, ist eine der wichtigsten Sachen, mit denen jeder beginnen sollte. Weil wenn ich darüber keinen Temperaturfühler habe, wenn ich keinen Temperaturfühler habe von meinem Verstand in meinem Körper, was dieses Gefühl von Sicherheit gibt, dann werde ich immer in den Gezeiten schwimmen. Dann werde ich niemals meine Füße auf den Boden bekommen und für mich einstehen können. Solange ich mich verunsichert fühle, bin ich lost. Deswegen ist das das Allerallererste. Den Fühler raushalten, in den Körper reinfühlen, bis in die Beine hinein. Wie sicher fühle ich mich? Und wenn ich da diesen Biofeedback etabliert habe, dann fange ich an zu schauen, was muss ich denn machen, körperlich, geistig, damit ich mich sicherer fühle. Ich gebe ein ganz konkretes Beispiel für einfach so schwer traumatisierte Leute, dass man ein Gefühl dafür hat, wo kann das denn anfangen? Gebe ich dir zwei Beispiele, zwei Frauen, zwei unterschiedliche Frauen. Eine Frau, tiefe Verunsicherung seit ihrer Kindheit, komplexes Bindungstrauma etc. Sie lag dann bei uns unten im Raum. Ich habe sie gefragt, okay, wie sicher fühlt sich gerade? Ja, total unsicher. Okay, was sollen wir verändern? Die meinte so, guck mal weg. Ich so, ich guck weg. Aber jetzt fühle ich mich ein bisschen sicherer, wenn ich nicht angeguckt werde. Okay, super. Was noch? Stell dich mal vielleicht ans Fenster. Ja, okay, das ist okay. Und dann stell dich mal an die Tür. Ja, weil was da schon dabei ist, ist, die Frau hat dieses Feedback schon, ne? Die spürt, die kann sich spüren. Und jetzt kann sie mich dirigieren in so einem Safe Setting, therapeutischen Setting. Wie muss ich mich verhalten, damit sie sich sicher fühlt? Und dann sind wir dabei geendet nach 4, 5 Minuten, dass ich an der Tür stehen musste, kampfbereit. Sie meinte, so stell dich kampfbereit an die Tür. So, weil jetzt konnte sie ihre Unsicherheit und ihre kämpfende Gegenwehr in ihrem Körper an mich outsourcen. Jetzt habe ich die Tür bewacht und sie musste keine Angst mehr haben. Und jetzt konnte sie sicher sein und hat sich dann auf den Boden gelegt und hat dann entspannen können und auch so ein paar Verspannungen entladen können und wie extrem das einfach werden kann, dass man eine Vorstellung davon bekommt. Aber jeder von uns hat das, dieses Gefühl von mehr oder weniger Sicherheit. Anderes Beispiel, andere Frau. Auch sehr viel Verunsicherung trägt in sich und lässt sich immer wieder sozusagen einfangen von anderen Leuten, die sie beschämen wollen. Sobald sie beschämt wird, ist sie gone, weil dann fühlt sie sich total verunsichert und dann muss sie mitmachen, obwohl sie es eigentlich gar nicht will. Und bei ihr war es dann so, haben sie gesagt, okay, fühl mal, sie hat es dann gefühlt. Das ist sowieso immer für viele Menschen ein sehr großer Aha-Moment, wenn man das selber das erste Mal spürt, dass die Verunsicherung das ist, was mein Verhalten treibt. Spür mal, okay, lass uns was probieren. Und dann haben wir halt gerieben. Körpergrenzen. Anatomische Körpergrenzen. Das erstmal spüren, klopfen, reiben. 3, 4, 5 Minuten. Meint sie, okay, was jetzt? Ich habe das Gefühl, mein Körper hat eine Grenze. Das erste Mal gespürt. Jetzt fühle ich mich ein bisschen sicher. So, und jetzt können wir auch ganz anders über Themen auch reden. Also, fühlen, was passiert in meinem Körper gerade? Habe ich dieses Vibrieren der Unsicherheit die ganze Zeit? Und wenn ja, was muss ich machen? Vielleicht eine halbe Stunde durch den Wald gehen. Vielleicht mal das Handy weglegen für einen Tag. Vielleicht mal von diesen Leuten distanzieren. Vielleicht mal meinem Partner sagen, hör auf, so nah neben mir zu sitzen. Oder komm näher her. Nimm mich mal bitte in den Arm. Also, dass man einfach lernt, was braucht mein Körper, damit ich mich sicher fühle. Weil wenn ich das dann habe, dann kann ich in die Interaktion gehen und kann ganz langsam anfangen, auf dieser Basis, neu gefundenen Basis der Sicherheit mit der Welt zu interagieren und zu gucken, wie wird meine Sicherheit denn jetzt getestet? Na, sagen wir mal, ich fühle mich jetzt zu Hause mit dem Partner, wenn er mich ganz eng im Arm hat, fühle ich mich sicher. Was ist, wenn er loslässt? Leichte Unsicherheit. Okay, geh wieder dahin, wo du die ganz leichte Unsicherheit spürst und sei damit und atme damit. Versuch es nicht zu verändern, sondern sei damit und atme damit. Für die, die vielleicht denken, was denn, ist doch überhaupt nicht krass genug. Pass auf, hier ist ein Beispiel für die, die so drauf sind. Geh in den Wald, kletter auf den Baum, geh auf eine Höhe, wo du Angst bekommst. Und bleib da einfach nur. Sei da, veränder es nicht. Sei mit dieser Angst. Spüre diese Angst, spüre das. Und sei so lange damit, 15 Minuten, bis du Frieden gefunden hast damit. So, und so wächst deine Resilienz. Nun, ob ich jetzt sozusagen von ganz eng im Partners Arm, bisschen Lockerung, da ist meine persönliche Trainingsgrenze, oder ob ich auf 8 Meter Höhe auf einem Baum stehe, jeder hat seine individuelle persönliche Trainingsgrenze. Jeder hat das. Nur wo die ist, ist für jeden natürlich komplett unterschiedlich. Und wenn ich meine eigene Dissens-Kompetenz verbessern möchte, möchte ich diese Fähigkeit nach außen schieben. So, dann möchte ich meine Fähigkeit, dieses unangenehme Gefühl halten zu können, immer weiter erweitern. Ganz speziell auf den Dialog gesagt, okay, ich bin also sicher, ich fühle mich sicher, ich gehe in ein Gespräch mit jemandem, ich höre zu und jetzt sagt er vielleicht etwas, was mich verunsichert. Anstatt jetzt wegzurennen und zu sagen, hör auf, darüber zu reden, nehme ich das und halte das und atme damit. Ich bin damit. Und ich kann meinem Körper dadurch beibringen, dass diese Idee mich nicht töten wird. Und das ist wirklich ein sehr, sehr evolutionäres, biologisches Ding. Und dann kann ich im nächsten Schritt halt üben, jetzt sage ich selber was und ich merke, ich lebe danach immer noch. Also es ist wirklich sehr, sehr körperlich, biologisch. Ich sage immer, Dissenskompetenz ist eine körperliche Fähigkeit.
So wirkt es auf mich auch gerade. Also ja. Das, was du alles beschreibst, ist gerade, ich bewege mich körperlich in einen unsicheren Bereich und versuche es aber mental zu verarbeiten.
Also in einen sanft unsicheren Bereich. Weil wenn er zu unsicher wird, dann gehen alle Mechanismen zu. Dann geht der Fluchtmechanismus des Körpers an und dann halt kann ich es nicht. Das werde ich nicht aushalten.
Ja.
Wenn einmal unser Panikmodus im Körper angeht, der geht bei jedem von uns irgendwann an. Ne? Vielleicht ist er bei uns dann erst, wenn der dritte Weltkrieg ausbricht und wir am 47. Tag Gemetzel. Who the fuck knows? Aber für jeden geht es irgendwann an. Und wenn der angeht, macht unser Verstand gar nichts mehr. Das heißt, wir dürfen nicht dahin gehen. So, wir müssen dann dieses ganz Sanfte, wo wir ganz merken, so, da kommt eine ganz leichte Verunsicherung. Und da sollten wir sein.
Interesting. Das ist das, worüber ich die letzten Monate, muss ich sagen, schon ein bisschen drüber nachgedacht habe, als ich drüber nachgedacht habe, so ein bisschen mit Kampfsport zu beginnen. Weil du ja dich absichtlich in unangenehme Situationen begibst, die du aber ja Tap-Out kontrollieren kannst.
Im Jiu-Jitsu, ja.
Im Jiu-Jitsu, genau, also darum ging es mir. Ich habe mich mit einem unterhalten, der ist Jiu-Jitsu-Trainer, und habe ihn gefragt, ob er denn wieder damit starten möchte. Ingolstadt ist nicht so groß und da gibt es auch keine Community, was das angeht, aber ich habe ihn gefragt, ob er es wieder starten möchte. Er hat tatsächlich auch Bock drauf. Gucken wir mal, was wird, aber das ist so der Hintergrund oder einer der Hintergründe, warum ich es gerne machen würde, weil es dir natürlich, weil du absichtlich in diese unangenehmen Situationen kommst, wo du dann in Würgegriffe kommst oder in bestimmte Positionen, wo du dich einfach nicht raus befreien kannst, und dann muss dein Verstand aber ja trotzdem funktionieren, damit du nachdenken kannst, okay, was könnte ich jetzt tun, um da wieder rauszukommen aus dieser Situation. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Kampfsportler diese hohe Resilienz und vielleicht auch Dissens-Kompetenz ganz gut besitzen, einfach weil sie sich viel in diesen unangenehmen Situationen befinden.
Ja, auf jeden Fall. Die ist in einem gewissen Maße domänenspezifisch. Also man kann sozusagen in so einer körperlichen Extremsituation ruhig bleiben können. Was aber nicht unbedingt heißt, dass man gut damit umgehen kann, wenn man etwas sagt und dann beschämt wird für das, was man gesagt hat, dass man damit so unbedingt gut umgehen kann. Es gibt auf jeden Fall einen Transfer, aber da ist auch eine Domänenspezifizität mit dabei.
Also verstehe, ja. Also es ist ja für mich, nur weil ich jetzt der Alpha bin, heißt, brauche ich ja trotzdem meinen Pack sozusagen, um zu überleben zu können. Also das ist dann dieses Archetyp.
Genau, und es gibt ja auch ganz viele unterschiedliche Situationen. Jemand kann ja zum Beispiel im Dialog sehr, sehr dissenskompetent sein. Kann Jiu-Jitsu beherrschen auf dem höchsten Level, Black Belt etc. Aber in der Sexualität und Intimität kommt er in diese Panikreaktion rein. Also jeder hat das bei unterschiedlichsten Domänen. Ich habe das bei verschiedensten Sachen. Und es ist ein total spannendes Unterfangen für sich selber herauszufinden, bei den unterschiedlichen Domänen, in der Artikulation, im Reden, Public Speaking, in Zweierkonstellationen kann man sich ja vielleicht gut fühlen, aber was, wenn ein Dritter dabei ist? Oder ein Vierter oder ein Fünfter? So Triangulationen verändern ja auch soziale Dynamiken. Wie ist das mit Intimität? Wie ist das mit Körperlichkeit? Wie ist das in der Interaktion mit Natur? Ich hatte einmal eine Situation, Jesus Christ, da bin ich in einem Sturm gefangen gewesen, da habe ich gemerkt, da habe ich primitive Ängste von mir kennengelernt, die ich noch nicht kannte. Das war unglaublich erleuchtend. Ne? Und vom grundsätzlichen Prinzip aber, sich da immer wieder ranzutasten und dadurch halt seine Freiheitsfähigkeit zu vergrößern.
Was war das für ein Sturm, in dem du da gefangen warst?
Das ist ein bisschen komplizierter. Also, ich mache ja auch psychedelische Medizin. Ne? Ich habe 2017 habe ich eine Studie gesehen, da haben die an der Johns Hopkins Universität an der Ostküste der USA haben die Psilocybin, also einen magischen Pilz, eingesetzt, um Leute mit Depressionen zu behandeln. Das hat mich unglaublich interessiert. Ich habe dann die Forschung studiert und dann dachte ich, das möchte ich auch mal in der Praxis machen. Habe dann angefangen, in der Praxis das mal zu testen. In Holland ist es ja legal, und fand es unglaublich krass, also unglaublich wertvoll auch, ne? Und dann habe ich mich mal gefragt, warum wir es nicht in der Medizin einsetzen können, weil in Deutschland ist es verboten. Und dann kam irgendwann ein Kollege zu mir und meinte, ey Gerrit, du könntest es auch mit Ketamin machen. Ketamin ist eine Substanz, die in Deutschland legal ist, die ähnliche Qualitäten hat. Und so seit 2, 3 Jahren machen wir auch Ketamin zur Behandlung von Depressionen und Trauma etc. Mhm. So, das ist so der Kontext. Das heißt, ich bin psychedelisch geschult, kenne die Wissenschaft davon, kenne die Praxis davon. Und wir sind halt mit ein paar Bekannten nach Holland gefahren, um auch selber nochmal einen Trip zu machen mit Psilocybin, also mit magischen Pilzen. Und ich habe halt auf in dieser Erfahrung, lag ich halt in so einem Zelt in Holland, das waren so Indianerzelte, die gebaut wurden, ganz, ganz flaches Areal. Und der Kontext ist, dass ich davor Atlantis studiert habe. So Atlantis und so die Diluvian Mysteries, also auch wie die große Flut Atlantis und dann auch vor allem der Polshift. Da gibt es ein paar Bücher über, ganz, ganz interessante Bücher über das Konzept des Polshiftes. Da gibt es so magnetischen Polshift, aber es gibt auch dynamischen Polshift. So, das heißt, die Erde hat so ihre Achse und die dreht sich um diesen Pol. Aber wenn diese Achse wie so ein Kreisel, die flippen ja manchmal so. Und dann ging das ganze Buch hat davon gehandelt, wie halt plötzlich auf dieser Erde, wie das bei uns alle 144.000 Jahre oder so passiert, die Erde so flippt.
Ach so, komplett einmal um.
Ja, richtig krass. Also quasi du hast das und dann verliert das aber sozusagen diese Rotationsstabilität, kommt ins Wobbeln und macht dann und findet eine neue Achse, auf der sie sich dann weiterdreht.
Ich kenne bis jetzt nur die Präfektion der Erde. Das ist dieses ganz leichte Wobbeln nur.
Ja, das ganz leichte Wobbeln, ne?
Okay, aber dass es so aber extrem wird, das habe ich noch nicht gehört.
Das kann wohl halt auch ausarten und dann komplett flippen oder so, wohl auch schon ein paar Mal passiert, ne? So, das ganze Buch handelt davon. Ins tiefste Detail habe ich dieses Buch halt studiert, wie er dann davon beschreibt, dass halt, ja, wenn Windstille ist, heißt das ja, dass der Wind sich einfach genauso schnell mitdreht wie die Erde. Aber wenn die Erde sich unter dem Wind auf einmal wegdreht, dann hast du auf einmal 8000 km/h Stürme in eine Richtung. Und dann beschreibt er auch noch, wie das jetzt bald so ist, dass es jetzt bald passieren wird. Das heißt, ich habe mein ganzes Nervensystem voll geprimed die Wochen davor auf sowas, ja.
Okay.
Und dann sind wir in Holland und wir sind diese Indianerzelte, sind so 8 andere Gruppen um uns herum und wir sind da, machen ein Feuer und dann nehmen wir die Pilze und ziehen uns halt so zurück. Und dann, man startet häufig sehr in so einem Ich-Raum und kommt dann später zusammen und findet in die Gruppe. Und dann habe ich halt in dieser Erfahrung sowieso einfach so Intimitätsbrüche und auch viele Sachen, die auch ich auch über meine Patienten erlebt habe, habe ich halt quasi so durchlebt. So wie, was es bedeutet, wenn die heilige Intimität misshandelt wird und einfach, das erlebt man dann sehr, sehr körperlich auch unter dieser Erfahrung. Und dann fangen draußen Leute an zu schreien, so, hey, shit, was passiert denn hier? Und ich komme halt so aus dieser Erfahrung raus, draußen ins Zelt und sehe halt einfach, wie der Wind halt immer krasser wird. Die Bäume fangen an, sich zu biegen und es ist alles flach, es ist kein Hügel oder so in Holland. Und der Wind wird immer stärker und die ersten Zelte fangen an, wegzufliegen. Und ich war halt so in diesem Film drin. Ich bin einfach nur auf die Knie gegangen so und alle Leute um mich herum und ich sage, Gerrit, komm, wir halten einfach die Zelte fest. Und ich war so voll primal. Meine Jungs meinten, Gerrit, du warst zu nichts mehr zu gebrauchen in diesem Moment. Das war richtig krass. Und das war sehr, 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 sehr wertvoll für mich, ne? Weil ich da bis zu diesem Zeitpunkt auch so ein bisschen der Illusion erlegen hätte, dass ich so primal, dass sie meine, ich habe diese großen Ängste, aber da habe ich sie richtig intensiv gespürt. Und das war sehr, sehr wertvoll, sehr, sehr heilsam für mich. Aber in diesem Moment war es halt, oh Gott.
Ja gut, du musst dich nicht unbedingt in diesem Sturm per se befinden, den du nicht mehr unter Kontrolle hast, sondern musst es in deinem Kopf sozusagen als solches wahrnehmen. Das ist ja das, was du auch
gerade... Der Sturm war aber auch schon echt krass. Ja, die Zelte sind nicht umgefallen, das war auch teilweise gefährlich, ja. Nee, aber ich meine, du bist ja auch schon mal wahrscheinlich in einem Gewitter in den Bergen gefangen gewesen. Ich bin ein paar Jungs mal bei den Chiemgau-Tour haben wir gemacht damals. Mhm. Ne? Und da sind wir in einem Gewitter gefangen geworden. Das war auch sehr primal. Ne? Da hast du dich auch noch zurückgezogen und einfach gehofft, dass nichts passiert. Was willst du machen? Du bist halt voll gefangen
dann. Ja. Da wirst du aber dann halt, also wir bilden uns ja als Menschen auch immer ein, dass wir alles kontrollieren können und wollen und so weiter und so fort. Und da, ich finde, in solchen Situationen wird dann schnell bewusst, dass du es einfach nicht kannst.
Ja.
Also, ich meine, ein schönes Beispiel ist für mich jetzt zum Beispiel, wenn wir bei uns durch die Wälder streifen, Was soll da groß passieren? Klar, es kommen jetzt immer ein bisschen mehr Wölfe inzwischen mit dazu, aber was wirklich, du hörst ja auch nicht, dass hier irgendwas passiert oder so. Und jetzt waren wir in den USA und da eben in den Nationalparks auch. Und da weißt du ja, da gibt es auch Bären und da gibt es vor allem auch Mountain Lions. Also das sind richtig fette Pumas, also die können schon ordentlich was anrichten und beschäftigt sich dann damit und besorgst dir Bärenspray und so weiter und so fort. Und wir sind aber dann trotzdem halt einfach wandern gegangen, meine Frau und ich und unser kleiner Sohn, den wir halt getragen haben. Und wenn du dann auch noch Nachwuchs mit dabei hast, dann
Ja.
bist du ja nicht nur, geht's ja nicht nur um dich, sondern geht's ja auch so ein bisschen noch um die anderen. Und da waren tatsächlich auch alle Alarmglocken an, wie du da alleine durch diesen Wald in einem Land, das du nicht kennst, nicht
Welchem
weißt.
Bundesstaat war das?
In Kalifornien. Ja,
Kalifornien, ja.
aber
Yosemite? Oder?
Yosemite war das,
Ja.
genau.
Da, also bin ich auch schon mal Schwarzbär über den Weg gelaufen.
Ja.
Hast du bestimmt auch gesehen, oder?
Wir haben ihn gesehen, aber im Auto, als er über die Straße gelaufen ist.
Okay. Ja. Ich bin mal, ich bin in
Ich hätte ihn so gern, ich hätte so gern Bären gesehen, aber lieber wäre es mir gewesen, und da ist dieses Thema Sicherheit wieder, lieber wäre es mir gewesen, mit jemandem dann unterwegs zu sein, der weiß, wie man damit umgeht. Also du liest ja nach, du musst dich groß machen und musst schreien und um die Bären zu vertreiben, du hast dein Bärenspray dabei. Also irgendwann gewöhnt man sich auch an diese Situation, dass man weiß, okay, man stellt sich mental darauf ein, was ich tue, wenn es dann soweit ist. Aber du kannst es nicht kontrollieren. Du musst letztlich damit, oder du musst damit cool werden, dass du es nicht kontrollieren kannst und dass die Situation so ist, wie sie ist, und du dann so gut wie möglich versuchst, dann damit umzugehen.
vorbereitet sein ist schon hilfreich, ja.
Ja. Ja,
Aber
total.
ab irgendeinem Punkt ist es in Gottes Hand, ja.
Ja. Also das war für mich so eine Situation, wo die dann tatsächlich auch sehr instinktiv sicherlich, also wenn es so weit gekommen wäre, sicherlich sehr
Ja.
instinktiv geworden wäre.
Ja. Ich bin mit meinem Bruder vom Yosemite mal so ein trockenes Flussbett runtergelatscht und er war 150 Meter vor mir und ich habe einfach nur so unten auf die Steine geguckt, um die Balance zu halten. Und irgendwann höre ich Geräusche vor mir. Ich dachte, wenn mein Bruder Kokoro ist, ist ein Schwarzbär
Oh
gewesen, ne?
no.
40 Meter oder so. Der Wind hat zum Glück richtig gestanden. Der hat mich nicht gerochen und nicht gesehen. Und der war auch nur auf dem Weg ins Village, um da halt einfach die Mülltonnen zu plündern, ne? Das sind
Ja.
ja im Yosemite sind jetzt nicht die Blutrünstigen, die einfach nur darauf warten, irgendwelche Touristen aufreißen zu können. Die sind ja, wenn man nicht gerade doof ist, relativ ungefährlich. Aber
Ja.
das war auf jeden Fall auch sehr primal. Da bin ich auch eingefroren.
Ist vielleicht auch nicht schlecht in so einer Situation.
Absolut.
Aber das haben sie im Yosemite, haben wir ein bisschen nachgelesen, haben sie auch echt einiges falsch gemacht in den letzten 100 Jahren, weil sie eben angefangen haben, vor 100 Jahren haben sie die Bären dann gefüttert, damit sie dann an bestimmten Orten bleiben, haben dann Menschen mit Futter verbunden und haben dann da echt Probleme bekommen mit diesen Bären, mussten dann auch einige abschießen, damit sich da neue Populationen bilden, die Menschen eben nicht kennen und nicht an Menschen gewöhnt sind. Aber das ist genau das, was wir gerade gesagt haben. Der Mensch bildet sich ein, die Natur kontrollieren zu
Ja,
können.
total. Ja, total. Und unser Gehirn hat manchmal echt das Gefühl, dass er alles in der Kontrolle hat. Ja,
Ja.
voll. Und zum Jiu-Jitsu noch. Ich mache ja auch seit 8 Jahren, 7 Jahren, 8 Jahren Jiu-Jitsu. Eine der besten Entscheidungen ever, überhaupt damit anzufangen. Fang so schnell du kannst damit an. Auf jeden Fall.
Okay.
Und auch eine Patientin, die ich seit 2 Jahren betreue, die einfach eine echt beschissene Kindheit hatte, eine echt schwierig, die konnte sich kaum in der Welt vernünftig bewegen. Die ist aber jetzt wieder ziemlich beisammen und die hat auch jetzt mit Jiu-Jitsu wieder angefangen. Also was heißt wieder? Die hat jetzt mit Jiu-Jitsu angefangen. Das heißt, die wurde damals halt auch körperlich misshandelt, auch mit Würgen und alles Mögliche. Und die fängt jetzt an, eben aus diesem Grund, dass ich mich diesen Themen dosiert, immer nur so viel abbeißen, wie ich kauen kann, aber dass ich mich diesen Sachen stelle. Dass ich nicht davor zurückziehe und immer kleiner werde, sondern dass ich mich in Sachen stelle. Wir haben in unserer Gesellschaft gerade so ein bisschen den Vibe, neben diesem Konsenszeug, was wir schon besprochen haben, haben wir auch den Vibe, dass Glück zu finden ist, wenn man das Negative beseitigt hätte. Und ich habe immer das Bild davon, stell dir vor, Magnet, und du würdest immer den Minuspol von dem Magneten abschneiden. Und alles, was unangenehm ist, weg. Auch Nazis weg. Alles, was blöd ist, weg. Also es ist eigentlich ein sehr ähnliches Thema. Aber wenn ich immer weiter den Minuspol von dem Magneten abschneide, in der Hoffnung, dass dann nur noch das Positive übrig bleibt, ist irgendwann gar nichts mehr übrig von mir. Und dann bin ich halt leer. Dann frage ich mich, warum ich nicht erfüllt bin. Und dann landen heute Leute ja häufig in Kliniken oder bei jemandem wie mir, ne? Und was ich den Leuten dann vermittle, ist genau dieses Bild, halt sag, okay, das ist der Grund, warum du quasi hier bist, weil du an diesen Quatsch geglaubt hast. Was wir jetzt anfangen zu tun, ist halt, dass wir uns diesen Themen halt wohl dosiert, erstmal wieder Sicherheit findend, aber dann wohl dosiert diesen Sachen halt auch wieder stellen, um halt Resilienz aufzubauen, um Größe zu gewinnen, um wieder kräftig zu werden, um wieder Freiheit zu bekommen, weil das Trauma hat dir oder der Schmerz hat dir die Freiheit genommen im Leben und du willst dich jetzt dein Leben lang marginalisieren lassen davon? Nope. Also stelle ich mich diesen Sachen Stück für Stück und sie hat jetzt in Köln mit Jiu-Jitsu angefangen, richtig nice.
Cool.
Ja, seit ein paar Monaten schon, sie feiert's. Also sie ist immer wieder dann mit so körperlichen Sachen konfrontiert. Aber sie kann es halten, sie kann es nehmen und hat Bock drauf.
Ja. Ich habe zu dem Thema letztens mit einem Religionspsychologen gesprochen, auch ein relativ interessantes Feld. Und was ich gelernt habe, auch so ein bisschen über Jordan Peterson, was ich da für mich verinnerlicht habe, ist, das Leben ist erstmal ein Leidensweg. Und wenn du mit der Perspektive aufs Leben guckst, dass du nicht sagst, du willst nur positiv, ja, und nicht mit dieser YOLO-Perspektive auf alles gehst, sondern dass du sagst, okay, ich
Ich
nehme
habe es
das,
verdient, dass es gut ist.
genau,
Ja.
sondern dass du das Leben wahrnimmst als, okay, es wird jetzt erst, es ist echt fucking schwer.
Ja.
Also wir leben in einer relativ einfachen Gesellschaft, weil wir müssen uns nicht unbedingt Gedanken machen, wo wir unseren Kaloriebedarf herbekommen und gedeckt bekommen. So gesehen ist es relativ einfach. Wir haben einfach andere Themen, mit denen wir umgehen müssen. Aber grundsätzlich, das Leben ist für alle erstmal ein Leidensweg. Und wenn ich mit der Brille aufs Leben gucke, ist alles, was nicht leidhaft ist, ist erstmal positiv für mich.
Ja, absolut. Das ist so das a priori, ne? Damit fängt's an. Life is suffering. Das Leben ist Leiden.
Ja.
Egal welche Religion du dir anguckst, egal welche Philosophie du dir anguckst, das ist erstmal a priori. Damit fängt's an. Das ist die Basis. Und jetzt breitet sich jede Philosophie und jede Religion halt aus und versucht dir beizubringen, wie man denn damit umgehen soll. Ne? Buddhismus sagt, na, ist sowieso alles nur Illusion. Die Christen sagen, trag dein Kreuz und triff die richtigen Entscheidungen. Die Moslems sagen eher, geh in Demut vor Allah auf die Knie. Die Absurdisten sagen, ist alles fucking crazy und enjoy the ride. So party at the end of meaning. Ja, aber voll, das ist voll wichtig, ne? Weil wie du sagst, weil dann weißt du, was normal Null ist. Für mich war es immer so rein körperlich die Erfahrung sehr wichtig. Ich bin immer gerne in dritte und vierte Weltländer gefahren. Also ich Afrika, im Ganges-Delta in Indien. Ich habe monatelang im Ganges-Delta in Indien gearbeitet, bei den Ärmsten der Armen, Ecuador. Einfach nur um
Das erdet,
so,
ne?
ja, dieses normal Null spüren zu können und auch zu sehen, wie diese Leute halt normal Null halt halten können. Die können normal Null nehmen. Die haben es nicht nur genommen, sondern die embracen es, die lieben es. Ich meine, ist das schön, wenn man, dass es denen besser geht? Ja. Aber man kann nicht sagen, dass die unbedingt mehr leiden als hier.
Der Sascha Peschke ist ein Yoga-Coach, mit dem ich letztens gesprochen habe und eben aufgrund der Tatsache auch viel in Indien unterwegs. Und was er halt beobachtet und auch sagt, ist, wir haben nicht mehr die großen Aufgaben, unsere Grundbedürfnisse befriedigt zu bekommen. Und für einen indischen Tagelöhner, wenn er das wieder einen Tag geschafft hat, wow, dann ist die Welt wieder gut. Und diese Erlebnisse haben wir nicht mehr, sondern wir gehen zu unserem 9-to-5-Job jeden Tag. Damit sind unsere Grundbedürfnisse gestillt. Aber dieses, wow, geil, ich habe es geschafft. Wie oft hast du das im Leben? Und der Tagelöhner, nicht, dass ich mit dem Tagelöhner tauschen wollte. Ja, ich bin froh, dass meine Grundbedürfnisse gestillt sind. Aber der hat dann dieses übermäßige Glücksempfinden,
Ja.
das wir vielleicht so in dem Maße gar nicht mehr kennen.
Ja.
Und also wir sind auch einiges in solchen Ländern unterwegs gewesen, sicherlich nicht in diesem direkten Kontakt, wie du es dann mit deiner Tätigkeit bist, aber es erdet trotzdem unfassbar und macht auch dankbar für das, was du dann wieder hast, um einfach zu verstehen, dass es eine fucking Bubble ist, in der wir wohnen.
Ey, auf jeden Fall. Es ist total absurd, dass das alles überhaupt noch zusammenhält.
Ja.
Aber die ganze Realität.
Ja.
So eine Vorstellung über das Universum ist halt, dass es einfach endlos viele Affen sind, die wie wild auf Schreibmaschinen rumtippen und ganz zufällig gerade die Bibel abtippen, so ungefähr. Und es kann aber jederzeit auch wieder ein Chaos ausarten. Es ist
Ja.
absolut alles andere als selbstverständlich.
Ja, und gleichzeitig ihr habt unten ein Bild von dem Jäger und Sammler. Ist ein
In dem einen Raum ist das ein Zahn, das ist Südwestafrika.
genau.
Bushman.
Und das existiert gleichzeitig, wo wir an künstlicher Intelligenz und humanoiden Robotern versuchen zu entwickeln. Das ist das, was du sagst, dass beides gleichzeitig existieren kann, ist absolut wild.
Vollkommen absurd, vollkommen absurd. Und es gibt so ein paar einfach so auch tägliche Anker, die man sich selber gut setzen kann. Ne? Was ich zum Beispiel mache, ist, ich gebe meiner Frau und meinen Kindern am Abend einen Kuss, verabschiede mich von ihnen und ich verabschiede mich innerlich von Herzen, so von wegen, schön euch kennengelernt zu haben.
Echt?
Ja, weil wenn man jeden Tag damit stirbt, dann freut man sich auch jeden Tag darüber. Also so ist es für mich. Ne? Oder ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Kollegen, wo ich das auch so gesagt habe, was meine Perspektive auf Beziehung ist. Wenn ich mich nicht jeden Tag, also wenn ich mich nicht jeden Tag neu für meine Beziehung entscheide, dann wird, also es ist halt, das wird mundan dann irgendwann. Genau das, weil unser Nervensystem kann nur Veränderung spüren. Ne? Wenn ich hier sitze und mich nicht bewege, spüre ich irgendwann die Kleidung auf meiner Haut nicht mehr. Wenn ich 100 km/h fahre im Auto, spüre ich irgendwann nicht mehr, dass ich schnell fahre. Ich muss immer wieder zu normal Null zurück. Jeden Tag neu damit sterben, um das Leben wieder neu spüren zu können.
Das ist aber schon intensiv auch, oder?
Intensiv geil. Es ist sehr, sehr schwierig vielleicht, wenn man das erste Mal gemacht hat. Weil man so sehr festhält. Man hält so sehr fest. Man will das Schöne halt konservieren. Deswegen möchte man nicht loslassen. Man möchte nicht damit sterben. Aber wir werden irgendwann alle damit konfrontiert werden. Man muss nur irgendein random Buch sich auswählen von Leuten, die im Sterbeprozess liegen. Und es ist immer wieder das Gleiche. Oder es gibt halt auch Bücher, 10 Dinge, die Leute sagen, kurz bevor sie sterben, so ungefähr. Ich habe viele Leute beim Sterben gesehen und begleitet. Und einige sehr, sehr friedlich, weil sie diesen Prozess schon begangen waren vorher. Und einige sind in dieses Ringen erst ganz spät gekommen. Ich kann jedem nur empfehlen, so früh wie möglich mit all diesen Sachen zu sterben. Weil dann kann man, also dann fängt man an, wirklich diesen Wert und diese Fülle des Lebens auch wirklich spüren zu können. Ich sage jedem, der zu mir reinkommt mit Depression und Suizidalität. Mit jedem kommen wir innerhalb der ersten paar Sessions auf dieses Gespräch. Etwas in dir muss sterben. Aber nicht du. Aber dein Weltbild muss sterben. Irgendeine Perspektive, die du auf die Welt, auf dich hast, muss sterben. Da ist etwas in dir, was sterben muss, sicherlich. Aber nicht du. Ne? Und dann damit zu sterben, gibt uns halt wieder ganz neuen Kontakt zum Leben.
Das heißt, du startest dein Leben oder du versuchst dein Leben jeden Tag aufs Neue zu starten, bei normal Null.
Ja. Wir müssen ja nicht als der gleiche Mensch aufstehen, als wir ins Bett gegangen sind. Niemals. Ich muss heute nicht so denken, wie ich gestern gedacht habe. Ich muss heute nicht mit den gleichen Leuten Zeit verbringen, wie ich es gestern getan habe. Es gibt keine Pflicht zur Kontinuität der Lebenslinie.
Also das ist richtig, ja. Ich stelle mir nur, wie planst du deine Zukunft?
Natürlich plane ich. Mhm. Natürlich plane ich, ganz klar. Ich sage jetzt hier nicht, dass wir. Ich habe das mal studiert, weil ich mich rausfinden wollte, ist es menschliche Genetik oder ist es menschliche Kultur, strategisch zu denken? Und dann bin ich auf ein Volk gestoßen, nennen sie die Piraha. Die Piraha sind im Amazonasbecken. Die sind ein sehr beliebtes, in Anführungszeichen, Forschungsobjekt von so Anthropologen, weil es die gelten als die reinsten Empiriker. Die haben kein Konzept von gestern, die haben kein Konzept von morgen. Die haben nur das Hier und Jetzt. Und es wird auch teilweise echt absurd, ne? Also wenn dann Leute den Dorfplatz verlassen, dann existieren die quasi gar nicht mehr und die freuen sich dann neu, wenn die wieder kommen. Aber es hat auch ein paar Sachen, wo der Westler denkt, sag mal, habt ihr sie noch alle? Weil die sind zum Beispiel jeden Tag zum Fischen über den Fluss gegangen, sehr anstrengender Marsch über den Fluss und auf der anderen Seite fischen zu können. Und dann haben die Forscher ihnen gesagt, wieso baut ihr keine Boote? Die sagen, ja, wir wollen doch jetzt fischen gehen. Naja, aber ihr könnt doch Boote bauen, damit ihr dann, ja, wir wollen doch jetzt fischen gehen. Und dann haben die Forscher ihnen Boote gebaut. Dann waren die auch total, wow, voll nice, Boote, voll geil, ist halt viel einfacher. Aber die haben die halt nicht gepflegt. Wieso pflegt ihr eure Boote nicht? Wir wollen doch jetzt fischen gehen. Die backen Brot, aber niemals für mehr als eine Mahlzeit. Wieso backt ihr denn nicht mehr? Ja, wir brauchen doch nicht so viel. Aber morgen doch vielleicht. Ja, aber jetzt doch nicht, warum sollen wir das machen? Die können nicht zählen, also die haben kein Konzept von Dingen zu zählen. Also absolut wild. Es gibt also Menschen, die haben super viel Spaß, die machen super viel so Furzwitze und sowas und stellen sich Beinchen und alles Mögliche. Also und sie kommen halt irgendwie klar, so die Piraha, die Urempiriker. Und natürlich bin ich nicht so. Natürlich habe ich strategisches Denken. Ich halte es für ein sehr, sehr wertvolles Geschenk, strategisches Denken zu haben. Und das ist ein Werkzeug, genau wie unsere Hände, das wir wunderbar richtig geil einsetzen können. Aber ich muss mich ja nicht daran verhaften. Im Buddhismus gibt es den Spruch, verbunden mit allem, verhaftet mit nichts. Mhm. Ich kann ja einen Plan machen, aber so ein Grundfundament, dass ich den kosmischen Joke verstanden habe, dass der Plan eh nicht aufgeht. Was aber den Plan zu machen nicht wertlos macht. Also seit Jahrtausenden versuchen ja Leute, die richtigen Worte zu finden dafür.
Ja.
Man kann sich ja nur drum herum drehen, aber das Phänomen kann man spüren, glaube ich. Du spürst das Phänomen, ja, du kennst das ja.
Okay, interessant. Also das heißt, du schmiedest dir natürlich einen Plan, aber wachst jeden Tag mit dem Gedanken auf, dass du eine 180-Grad-Wendung machst und in die andere Richtung läufst.
Ich wache nicht unbedingt jeden Tag mit dem Gedanken auf. Ich weiß aber, wenn ich das vergesse, geht's mir und den Leuten um mich herum schlecht. Natürlich kann ich mich in Tunnel eingraben und kann das alles, was ist, als gegeben sehen. Kann sagen, ich muss jetzt auf dieser Kontinuitätslinie mit meinem Gedankengut und meinen Ideen und meinen Vorstellungen über die Welt muss ich halt bleiben und ich muss an diesen Plänen festhalten. Und das ist halt das, was es bedeutet, sich in den Tunnel einzugraben. Mhm. Und dann geht's, kann auch manchmal sein, dass mir das über Wochen passiert und ich das dann halt nicht checke. Aber ich merke halt einfach, wie mein persönliches Glück, mein körperliches Empfinden und meine Beziehungen strugglen.
Ja.
Aber wenn ich mich dann wieder daran erinnere, dass ich halt nichts davon verdient habe, dass nichts davon mir gehört, dass mir nichts zusteht, dass so alles von neu auf immer ein Geschenk ist und das Einzige, was ist Chaos und Tod als Grundfundament, als normal Null. Ja, so als Erinnerung. Aber das heißt nicht, dass ich mit dem Gedanken aufwache und dann so.
Okay.
Das ist eigentlich sehr, sehr friedlich. Es ist halt, ich nenne es den kosmischen Joke.
Ja. Ich muss gerade an die Unternehmen denken. Es gibt einige Unternehmen, die ursprünglich mal ein ganz anderes Produkt oder mit einem ganz anderen Produkt gegründet wurden, als mit dem sie erfolgreich geworden sind.
Ja, das ist schon auf jeden Fall so, weil wo wir absolut radikal sind, sind wir in dem Vibe, um den es geht. Aber wo, in welche Form das annimmt? Wir sagen mal Essenz, Substanz, Form. Mhm. Die Essenz ist das Feeling, um das es uns geht. Und das hat was mit Menschsein zu tun, das hat was mit Wurzeln und Flügel zu tun. So Wurzeln im Sinne von Bodenkontakt mit den Füßen auf dem Boden, aber auch Himmelskontakt. Das hat was mit Vergangenheit und Zukunft zu tun. Und so mittendrin, dieses 3D-Erleben des Lebens. Weißt du, man kann ja sein Leben erleben wie jemand, der einen Kinofilm schaut, so Konsummodus. Oder man kann das Leben erleben im 3D-Modus, dass man halt mit einem Fuß in der Vergangenheit, mit anderen Fuß in der Zukunft, man ist so mittendrin an dieser Grenze zwischen Chaos und Ordnung und kreiert. Das ist ein schöpferischer Modus, das schöpferische Mindset. Und das ist der Vibe. Und welche Form der dann annimmt, haben wir grundsätzliche Vorstellungen von, aber da haben wir uns auch schon ein paar Mal gewandelt.
Okay.
Und damit kann ich auf jeden Fall sehr relaten. Also es ist sogar so, als ich das Gründungsteam zusammengeholt habe 2020 und gesagt habe, hier ist Mojo, hier ist die Idee, hier ist der Vibe, das ist das, worum es geht, habe ich sogar das ganze Team gefragt, wie wollen wir es machen? Wollen wir ein Theaterstück aufführen? Wollen wir ein Buch darüber schreiben? Also wie wollen wir diese Idee in die Welt bringen?
Ach so, da stand die Idee mit dem Institut noch gar nicht unbedingt.
Grob stand sie, aber ich habe das vor allem nochmal so
offen gehalten.
Ja, und auch gesagt so, mir geht's nicht darum, ein Business zu machen. Sondern ein Business ist immer nur ein Medium. Genauso wie ein Buch ein Medium ist oder ein Theaterstück ist ein Medium. Das ist ein Medium. Couldn't care less, ob es ein Business ist oder ein Theaterstück oder ein Twitter-Kanal. So, was wir festgestellt haben, ist, dass es Mojo braucht. Und das ist dieser Kontakt mit dem Menschsein, dieser individuelle aus dem Göttlichen schöpfend und in die Welt tragend, damit wir halt vor den Gefahren des Kollektivismus, unter anderem vor den Gefahren des Kollektivismus und unsere eigenen Unzulänglichkeiten auch einfach beschützter sind. Denn es gibt ja so diesen Zyklus, gute Zeiten oder schlechte Zeiten produzieren starke Menschen, starke Menschen produzieren gute Zeiten und gute Zeiten produzieren wieder schwache Menschen. Und ich glaube nicht, dass das sein muss. Ich glaube, wir können halt einen Weg finden, aus guten Zeiten noch stärkere Menschen hervorzubringen, die noch gutere Zeiten machen. Also wir sind halt Idealisten und glauben an dieses Konzept von Hochkultur. Ich glaube, dass es die schon mal gab. Ich glaube nicht, dass die Pyramiden von Sklaven gebaut wurden.
Ist das dieses Konzept von vor 10.600, 11.600 Jahren? Meinst du das?
Ja, ich meine, immer wenn man jetzt konkret wird, ich kann mich und will mich nicht konkret festlegen, was genau passiert ist. Ich weiß nicht, was passiert ist. Natürlich gibt es viele Hinweise, die so sagen, jüngere Drias-Zeit, Younger Dryas Impact Hypothesis, ganz schnelle Eisschmelze, und möglicherweise haben sich dabei halt einige Hochkulturen auf die Meere verzogen, nur wenige haben überlebt und die haben als Seefahrernationen dann verschiedene Pockets der Civilization gegründet, weil es ist schon echt crazy, so die Vorstellung, dass wir mit 1,8 Millionen Jahren auf den Boden gehauen haben sollen mit Stöcken und dann zufällig an 4, 5 sehr unterschiedlichen Spots der Welt vor ungefähr 10.000 Jahren Agrarkultur entwickelt haben und Astronomie und Schrift und
eben schon auch Pyramiden gebaut haben.
Und eben auch so große Gebäude gebaut haben. Es ist sehr schwer vorstellbar, mit einem, sagen wir, graduellen, so wir haben gesagt, 1,8 Millionen Stöcke auf den Boden gehauen und dann auf einmal das. Ich glaube eher an so diese kataklysmischen Ideen. Ne? Ob das jetzt eine Flut war oder ob es ein Asteroiden-Impact war. Also es ist auch alles andere als selbstverständlich, dass wir hier nicht einfach gesmashed werden morgen von irgendeinem Asteroiden. Es war ja vor 3 Jahren so, da hat die NASA, da ist ein Asteroid an uns vorbeigeflogen in der, im Abstand wie von der Erde zum Mond. Und die NASA hat erst 24 Stunden vorher davon erfahren.
Yo.
Ne? Also es kann jederzeit vorbei sein. Also ich glaube schon an diese kataklysmische Idee, dass unsere Erde durch mehrfache Zyklen gegangen sind von Neustarts. Und ja, ich glaube schon an die Idee von Hochkultur. Ich glaube, dass wir jetzt gerade ein bisschen in so einem, quasi mit so mit dem Reifen im Schlamm stecken. Das hat ein bisschen was, glaube ich, zu tun mit so diesen Entwicklungen gerade der letzten 200-300 Jahre, also so die 3 großen Welt oder 2 großen Weltkriege, möglicherweise der dritte, das ist ja alles sehr, sehr eng beieinander. Und das hat mit ein paar der gesellschaftlichen Ideen, glaube ich, der letzten paar hundert Jahre zu tun. Aber das ist kein Zustand, der für immer so bleiben wird. Ich glaube, wir Menschen können wunderbar so ein paar Dummheiten überwinden, wie zum Beispiel Zentralbanken. Mhm. Also ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass etwas passiert ist. Ne? Wenn man die verschiedenen mythologischen Hintergründe studiert, ob es jetzt die Hopi-Indianer sind oder die Polynesier, also die entfernter ja gar nicht sein könnten, dann auch gleichzeitig die Afrikaner, Zulu, bis hin zu Überlieferungen von Plato etc., das sind alles sehr, sehr ähnliche mythologische Überlieferungen, die auch immer kongruenter sind mit dem, was man archäologisch so aufdeckt. Ich meine, letztens wurde Sodom und Gomorra ausgegraben von Archäologen. Die haben Sodom und Gomorra gesucht, dann haben die eine Stadt gefunden, die in der Nähe von dem, wo sie dachten, wo Sodom und Gomorra sein müsste, haben sie ausgegraben. Und dann waren aber ein paar Sachen da weird, wo die erstmal auch dachten, das kann nicht Sodom und Gomorra sein, weil da haben die Vasen gefunden, die lasiert waren. Und die Lasurtechniken für Vasen, die wurden erst ein paar tausend Jahre später oder ein paar hundert Jahre später erst entwickelt. Und dann haben wir festgestellt, dass die Vasen nur auf einer Seite lasiert sind. Mhm. So im Winkel. Dann haben wir festgestellt, dass auch Mauern lasiert sind. Ziegelmauern mit Lasur auf einer Seite. Und dann haben die Skelette gefunden, die abgeschnitten waren. Also da ist eine Mauer, eine 1,40 Meter hohe Mauer, das ist eines der bekanntesten Funde dieser Art. 1,40 Meter hohe Mauer, auf der einen Seite lasiert und auf der Seite Skelette, aber auf 1,40 Meter hoch abgefräst quasi, nicht mehr da. Also was ist denn da passiert in so einem Winkel? Und dann haben die Trinitit gefunden dort. Das ist ein Gestein, was es nur in der Nähe von Nevada gibt. Das nennt sich, also Trinitium, Trinitit auch genannt. Von der Trinity Site in der Nähe von Nevada, wo die Atomtests gemacht haben. Das ist nur unter nuklearer Kernschmelze formt sich das. Ne, und in der Bibel steht es genauso, also steht es quasi beschrieben so, dass die, the wrath of God da runtergekommen ist und jetzt finden wir halt langsam so archäologische Sachen, die solche verrückten Sachen, so, was ist da passiert? So, es gibt viele verschiedene Winkel, wie man da dran gehen kann. Ich habe keine präzise Geschichte, was passiert ist, aber dass irgendetwas passiert ist, was uns immer wieder abgesägt hat von Hochkulturen, glaube ich schon.
Ich finde auch den Gedanken daran eigentlich ganz interessant. Also nochmal weiter raus zu zoomen und nochmal zu hinterfragen, ist es wirklich gerade die Spitze, an der wir gerade sind, ja, oder hat es davor, ich meine 10.000 Jahre, das ist ja nichts, ja, in kosmischer Zeitrechnung, ja, und auch nicht in Bezug auf die Existenz der Erde. Und da nochmal rauszuzoomen und einfach mit dieser offenen Fragestellung, auch das hat was mit Dissenskompetenz zu tun. Ne? Graham Hancock ist einer der Bekannten, die das erforschen. Und der muss auch hart verargumentieren und gut verargumentieren, welche Theorien er da aufstellt, welche Funde er da hat und wie er diese Funde da auch interpretiert etc. Und da gibt es auch einen dicken Clash zwischen den Archäologen, die an den Universitäten studiert haben und so weiter und so fort. Und er ist ja mehr oder weniger Hobbyarchäologe. Mhm. Ja, weil er, aber das ist ja das Interessante und das finde ich auch gar nicht schlecht, da mit einem offenen Mindset nicht geprimed reinzugehen, weil du irgendwas studiert hast, sondern mit einem komplett offen reinzugehen und zu sagen, hä, was, wenn wir 10.000 Jahre und noch älter sind und nur die krassesten Motherfucker überhaupt überlebt haben und wir sozusagen die Nachkommen von denjenigen sind, die da überlebt haben, weil wenn es diesen Impact gegeben hat, dann war erstmal Mayhem angesagt, mhm, und Survival of the Fittest sozusagen. Mhm. Ja. Und da glaube ich, an dem Post, von dem muss ich mich auch ab und zu erinnern, die Leute sind auch, du hast mal gepostet, die Leute sind keine Generalisten mehr gewohnt. Mhm. Das ist mir so stecken geblieben und das gehört da für mich auch so ein bisschen mit dazu, weil du dann nicht einfach nur archäologische Funde irgendwie ausgräbst und das dann einfach nur auf irgendwas zurückdatierst, sondern du versuchst alles mit einzubinden. Das heißt, religiöse Schriften mit einzubinden, du versuchst, Klimadaten mit einzubinden, du versuchst, das, was gelehrt wurde, was schon gefunden wurde, mit einzubinden. Also versuchst es aus einer generalistischeren Perspektive einmal zu betrachten und nicht mit so einem Teleskop sozusagen auf so ein Sandkorn zu gucken und das einmal rauszupicken und nur darauf zu gucken, was dieses eine Sandkorn jetzt
Ja, absolut.
ausmacht.
Ja, das tut der Wahrheit ja auch gar nicht gerecht, ne?
Ja.
Also ich glaube, Wahrheit, wenn man versuchen will, ansatzweise in die Nähe davon zu kommen, so ansatzweise Wahrheit berühren zu können, dann muss man mindestens triangulieren oder aus 4 verschiedenen Winkeln, aus 5 verschiedenen Winkeln. Wenn das Studium der Erkenntnistheorie, also was ist Wissen und die philosophischen Schritte, die die Menschheit gegangen ist, um herauszufinden, was ist eigentlich Wissen und was wissen wir? Das ist ja durch so viele verschiedene interessante Phasen gegangen. Und sagen wir jetzt so ganz eine der aktuellsten Phasen ist halt Karl Popper. Karl Popper ist einer, der die einfache Beobachtung gemacht hat, dass Wissen sich nicht darüber definiert, wo du Beweise für hast, sondern dass Wissen sich darüber definiert, was übrig bleibt, wenn du keine Gegenbeweise gefunden hast. Ja, also, dass du halt immer musst falsifizieren. Du musst halt gucken, okay, ich erzähle hier gerade eine Geschichte. Und ich sollte immer der Beste darin sein, diese Geschichte zu versuchen zu falsifizieren. So, aber wie passt das denn damit zusammen? Das kann ja gar nicht stimmen, weil XYZ. Und wenn ich halt konstant versuche, meine eigenen Türme abzureißen, dann ist das erstmal etwas, was natürlich sehr viel Mut erfordert, sehr viel Selbstsicherheit. Und man merkt auch damals, durch diesen Prozess merkt man auch selber seine eigenen Verunsicherungen und wie man einfach auch manchmal Geschichten erzählt, nur um sich sicherer zu fühlen. Also unser Gehirn ist ein Genie, wenn sich der Körper unsicher fühlt. Das Gehirn versucht, eine Geschichte zu erzählen, um Kongruenz zu kreieren. Also viele so Narrative, die auch immer absurder werden, haben was damit zu tun, dass man es einfach nicht tragen könnte, welche körperliche Unsicherheit darunter liegt, wenn das Narrativ aufbricht. So ist, und wenn man halt selber einfach einen authentischen, ehrlichen Umgang mit Wahrheit pflegen möchte, dann muss man halt selber anfangen, seine eigenen Jenga-Türme die ganze Zeit einzureißen. Und dann lernt man sich auch selber kennen, was auch die eigenen Verunsicherungen angeht. Und mit diesem Prozess der Falsifizierung versuche ich immer dran zu gehen, dann bringt mich das von Hölzchen auf Stöckchen und so komme ich zu den verschiedenen Feldern. Und ja, es gibt einige Felder, wo ich dann immer wieder Angst habe oder Angst hatte. Und jetzt gibt es auch bestimmt noch Felder, die vor mir stehen, vor denen ich wieder Angst haben werde, mich damit zu befassen. Aber immer wieder das zu überwinden, um halt näher an das zu kommen, was man halt irgendwann vielleicht mal Wahrheit nennen mag. Also keiner von uns hat sie. Aber ich glaube, wir können sie alle berühren. Ich glaube, es gibt eine und wir können sie alle berühren. Also die beste Analogie für Wahrheit finde ich diese Geschichte mit den 6 blinden Indern. Kennst du die?
Nee.
Six blind men from Indistan. So fängt die halt an, das ist so eine alte Fabel. So 6 blinde Inder kommen zu einem Elefanten. Und der erste geht zum Elefant, fasst den Schwanz an und sagt, oh, it is a rope, es ist ein Seil. Der andere kommt an den Rumpf, sagt, nein, es ist eine Wand. Der andere kommt an das Bein, sagt, nein, es ist ein Baum. Der andere kommt zum Ohr, sagt, nein, es ist ein Segel. Und nein, ein Rüssel, nein, es ist eine Schlange. Und dann haben sie sich so gestritten und so, ne? Und dann geht die englische Fabel so zu Ende. And so they debated stiff and strong. And though each was in the right, all were in the wrong. Und das ist halt so, wir haben alle Perspektiven da drauf. Und ultimativ ist jede unserer einzelnen Perspektiven falsch. Aber sie sind ultra wertvoll. Weil wenn wir alle gemeinsamen Perspektiven zusammenlegen, haben wir die Chance, in die Nähe von dem zu kommen, was Wahrheit bedeuten mag. Und davon gibt es meiner Einschätzung nach nur eine. Weil wenn wir anfangen zu glauben, es gäbe mehrere absolute Wahrheiten, dann können wir nicht gut miteinander leben.
Das finde ich einen guten Gedanken, ja. Gemeinsam auf diese eine Wahrheit sozusagen dann hinzuarbeiten. Oder vielleicht sogar mit Hilfe von dieser Dissenskompetenz. Also da schließt sich der Kreis dann auch wieder, ja, generalistisch gedacht aus medizinischem Hintergrund, aber du hast ja gerade auch gut erklärt, dass die Gesellschaft einen Impact auf unsere Gesundheit hat und das euch dementsprechend als Mediziner schon fast beschäftigen muss, was das mit den Menschen macht, insbesondere wenn es chronisch wird, ne? Das macht für mich Sinn, ja. Das ist ein schöner Gedanke. Gerrit, ein anderes Thema, über das ich mit dir sprechen wollte, war das Thema, wir haben letztes Mal schon kurz angefangen, über das Thema Fleisch zu sprechen. Ihr habt angefangen, eine Studie aufzusetzen, welchen Impact fleischlastige Ernährung haben kann auf die Gesundheit. Hast du da schon erste, habt ihr da schon erste Ergebnisse?
Also ganz formell, es ist ein Projekt und es ist keine prospektive Studie oder klinische
Ah,
Studie
okay.
so, sondern wir nennen es immer, es ist ein Projekt, weil was wir machen ist, wir helfen Leuten, die eine karnivore Ernährung, also eine rein fleischlastige Ernährung nutzen wollen, um sich damit selber zu therapieren. Und das ist jetzt das zweite Projekt einer ähnlichen Art. Wir hatten jetzt im Januar ein Projekt, da haben wir Leute, die eine ketogene Ernährung einsetzen wollen, um sich zu therapieren bei einer bipolaren Störung, also einer schweren psychiatrischen Erkrankung.
Was ist ketogene Ernährung?
Genau, da gehe ich jetzt gleich ein
Okay.
bisschen drauf ein. Und wir kennen uns halt mit diesen Ernährungsformen aus und mit diesen Erkrankungen und begleiten halt Leute, dass es halt sicher ist und wir haben Mentoren bei uns im Haus, die die Leute an die Hand nehmen können. Weil es tut sich gerade halt auf, so im anekdotischen Raum und so im Twitter- und Internetraum, dass man mit Ernährung sehr viele Erkrankungen behandeln und gegebenenfalls sogar heilen kann. Und wir befassen uns mit diesem Feld seit 10, 15 Jahren und können die Leute halt da einfach sicher begleiten. So, und wir haben im Januar deshalb angeboten, dass Leute, die die ketogene Ernährung einsetzen wollen, das ist eine ganz spezielle Ernährungsform, die dazu führt, dass deine Leber anfängt, sogenannte Ketonkörper zu produzieren. Die werden normalerweise erst produziert, wenn du, sagen wir mal, 3, 4 Tage nichts gegessen hast. Und dann, weil der Körper ja nicht dumm ist, sondern wir müssen ja, um dann was zu essen zu finden, evolutionär, um auf die Jagd zu gehen, müssen wir absolut scharfsinnig sein. Wir müssen Energie haben und wir müssen so einer Gazelle auch mal lange hinterher sprinten können. Wäre ja fatal, wenn wir nach 3, 4 Tagen nichts mehr zu essen auf einmal in den Seilen hängen würden, oder? Also gibt es diesen sogenannten Ketonstoffwechsel. Und wenn ich 3, 4 Tage lang nichts esse, bildet mein Körper diese Ketonkörper. Und ich kann sogar eine ganz spezielle Ernährungsform machen, bei der ich ausreichend Kalorien esse, sodass ich nicht verhungern werde. Und trotzdem bleibe ich in diesem Ketonstoffwechsel drin. Das wurde in den 1920er Jahren entdeckt, dass man mit dieser Ernährungsform Kinder mit Epilepsie heilen kann. Nicht alle, aber es gibt eine bestimmte Gruppe der epilepsiekranken Kinder, die seit den 1920ern mit dieser sogenannten ketogenen Ernährung behandelt werden und dann funktioniert deren Gehirn wieder. Weil diese Ketonkörper vor allem für das Gehirn ein ganz wichtiger Nährstoff sind. Und in den letzten Jahren hat sich ergeben, oh, das könnte auch bei anderen Erkrankungen helfen. Wir sind auf eine spezielle Studie gestoßen, da haben die in Frankreich, in Toulouse, in einer psychiatrischen Klinik, haben die Leute mit bipolarer Störung, ich glaube, es waren 36 Patienten, alle auf diese ketogene Ernährung gesetzt. Und 68% dieser Patienten waren danach medikamenten- und symptomfrei. Nur mit dieser Ernährungsumstellung. Und dazu muss man wissen, bipolare Störung ist eine der schwersten psychiatrischen Erkrankungen. Die haben sehr langen Leidensweg häufig, die Leute. Und man weiß nicht so genau, welche Medikation und es gibt Komplikationen, das ist alles nicht so nice.
Stell dir vor, du könntest ein Medikament erfinden, das diese Krankheit zu 68% heilt.
Das wäre ein Blockbuster. Ja, absolut. Das wäre
Ja.
Milliardenmedikamente, klar. So, dann haben wir gedacht, ey, spannend, lass uns das doch mal anbieten für Leute, die das so ambulant machen wollen. Ne? Das heißt, die kommen hier immer einen Tag her, wir geben denen eine Einführung und dann begleiten wir die per Video und per Online-Forum Woche für Woche. Wir haben es mit 12 Leuten gemacht, sorry, mit 10 Leuten. Also wir hatten es für 12 Leute ausgelegt, aber wir hatten dann am Ende hatten wir 10 Patienten. Davon ist eine Patientin am ersten Tag ausgestiegen, weil sie eine Lungenentzündung bekommen hatte, leider. Ein Patient ist nach 3, 4, 5 Wochen ausgestiegen, weil es für ihn gar nichts gebracht hat. Und ein Patient hat es zu Ende gemacht, aber für den hat es auch nicht viel gebracht. Aber von 7 von 10 Patienten, also ähnliche Quote, ne? Deutliche Besserung. Ja, bis hin zu, ich habe auch so ein Video, kann ich dir mal schicken, wo wir so die Leute haben selber sprechen lassen. Wo Leute halt sagen, jetzt weiß ich endlich mal, was es bedeutet, wenn andere Leute davon reden, dass ihr Gehirn funktioniert. Vorher wussten die, also sie haben sich selber in so einem Nebel gefühlt die ganze Zeit, einfach nur Scheiße. Und da war einer dabei, der hätte niemals gedacht, dass er jemals eine Familie gründen kann, weil er einfach nicht funktionsfähig ist. Der sagte, der hat jetzt während der Phase das erste Mal darüber nachgedacht, eine Familie zu gründen.
Wow.
So, Medikamente konnten teilweise abgesetzt werden. So, also wirklich voller Erfolg.
Life-changing.
Ne? Also wir konnten da echt Leuten. Die konnten sich selber richtig krass helfen und wir konnten sie dabei halt begleiten, dass es auch sicher ist und dass es auch funktioniert, ne? Weil sowohl was die Wirksamkeit angeht, es ist nicht so einfach, in diesen Ketonstoffwechsel reinzukommen. Das muss man ganz genau messen und begleiten. Und es ist auch nicht immer absolut sicher. Man kann auch mal Verstopfungen bekommen, man kann Blutfettstoffwechselstörungen bekommen. Man muss es halt einfach vernünftig begleiten. Es kann auch in der Selbsttherapie mal gut gehen, aber wie gesagt, wir wollten einfach eine Anlaufstelle für Leute, die Hilfe brauchen. Okay. Ja, und das hat uns allen halt viel Rückenwind gegeben und Bock auf mehr gemacht. Und wir sind auch alle dem Thema Fleisch sehr positiv zugewandt, weil wir auch einfach über die Triangulation von Wissen mehr und mehr dazu gekommen sind, dass Fleisch echt heilsame Wirkung haben kann und dass dieses Dogma, dass na, vegan die einzig wahre, beste Ernährungsform ist, dass das nicht so korrekt ist. Ne? Und haben wir festgestellt, dass es vor allem so Leuten mit entzündlichen Darmerkrankungen ganz gut helfen kann. Ich habe ein wissenschaftliches Thesenpapier veröffentlicht, das findet man auf unserer Seite mojoinstitut.de/kanimmun. Da habe ich ein wissenschaftliches Thesenpapier veröffentlicht, wo so 5, 6 Thesen drin sind, warum das wohl so ist, dass es den Leuten hilft. Aber so richtig weiß man das in der Wissenschaft noch nicht. Und wir haben aber jetzt 2 Leute bei uns im Team, die selber schwer betroffen waren. Ne? Colitis, schwer, die waren auf Intensivstationen, sollten den Darm rausoperiert bekommen und so. Und die haben mit der karnivoren Ernährung, also nur Fleisch zu essen, den größten Teil ihrer Heilung gemacht. Da waren noch ein paar andere Sachen, auch Selbstfindung und spirituelle Pfade und so, aber Fleisch war für sie so die Tür in eine neue Welt und hat auch den Darm das erste Mal so richtig entlastet. Und diese beiden sind jetzt unsere Mentoren für ein kommendes Projekt, was wir jetzt am 6. Januar starten. Und das haben wir Carnimmun genannt, karnivore Ernährung für als Immuntherapie bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Und da haben wir dann auch wieder 10 Patienten, die wir medizinisch und fachmännisch begleiten werden bei der karnivoren Ernährung. Ja, wir sind jetzt gerade auch dabei, ein großer Fernsehproduzent möchte es gegebenenfalls auch begleiten. Das ist alles ein bisschen kurzfristig, aber da gucken wir jetzt gerade, dass die auch mit an Bord sind. Ja, und es ist im Endeffekt, wie gesagt, es ist keine Studie, weil dann würden nochmal so ganz andere Bedingungen und Auflagen und so, sondern wir machen das als medizinisches Behandlungsprojekt und vielleicht werden wir im Nachgang da auch mal ein bisschen wissenschaftlich drüber berichten. Aber primär ist es medizinische Behandlung.
Interesting. Interessant vor allem auch deshalb, weil man ja ganz oft eigentlich hört, dass zu hoher Fleischkonsum zu Übersäuerung führt und schlecht für die Gesundheit ist. Stimmt es dann schlichtweg nicht?
Wie bei allem, was man so hört, ist immer ein bisschen Wahrheit auch dabei. Aber in dem Kontext ist ein großer Teil auch Unwahrheit mit dabei. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir uns dafür nehmen wollen, aber ich gehe gerne auf jedes Detail halt ein. Ich kann es vielleicht mal so ein bisschen beginnend sagen. Die ganzen großen Meta-Analysen, also die zusammenfassenden Studien der letzten Jahre, haben eigentlich alle gezeigt, es ist nicht nachweisbar gewesen bisher, dass gesättigte Fette und rotes Fleisch einen drastisch erhöhten oder überhaupt einen erhöhten Gesundheitsrisiko mit sich trägt. Es sind viele Thesenpapiere entstanden, vor allen Dingen in den 90ern. Dann hat das Ganze auch sehr große politische Dynamik entwickelt. Aber die wissenschaftliche Datenlage dazu ist alles andere als eindeutig, dass Fleisch irgendwie gesundheitsschädlich wäre. Es ist allerdings auch nicht so, dass man sagen kann, Fleisch ist absoluter Gesundheitsretter. Es ist eher so, man versucht dem Fleisch was nachzusagen und was Schlechtes anzuhängen. Aber wenn wir dann wirklich in die wissenschaftliche Scrutiny reingehen, verpufft das. Und das gilt für ein paar Aspekte im Fleisch. Es gab zum Beispiel damals diese China Study, wo gesagt wurde, Fleisch ist ganz, ganz gefährlich und krebsauslösend. Und das hat sich auf eine spezielle Aminosäure im Fleisch bezogen, das Methionin. Und da weiß man auch, dass das eben nicht so ist, wie es damals in der China Study gezeigt wurde. Dass das Methionin an sich, ja, wenn jemand ein B-Vitamin-Defizit hat, dann kann es da zu Stoffwechselproblemen geben, aber das deswegen generell Fleischverzicht zu machen, ist medizinisch nicht indiziert und wissenschaftlich nicht wirklich haltbar. Dann waren die gesättigten Fette eine Zeit lang die Verantwortlichen auf dem Podest, so von wegen gesättigten Fette. Die tierischen Fette sind verantwortlich für Herzinfarkte. Das ist nicht der Fall. Wer sich dafür mehr interessiert, ich habe ein 9-stündiges Seminar zu dem Thema gemacht, das heißt Ölwechsel, wo wir müssen die 1920er zurückgehen und die gesamte wissenschaftliche Linie halt ziehen. Wie kam es überhaupt dazu, dass gesättigte Fette sozusagen verurteilt wurden? Und wie ist der aktuelle Status jetzt? Kurzfassung, gesättigte Fette sind nicht gesundheitsschädlich.
Sind sie gesund? Oder gehören
Sie
sie einfach
sind,
dazu?
der komplette Verzicht auf gesättigte Fette ist gesundheitsschädlich. Ganz klar. Bei der Menge gibt es noch keine absolute Klarheit darüber. So. Wir brauchen gesättigte Fette. Wie viele wir davon brauchen, scheiden sich gerade die Geister. Es gibt halt so ein Lager, was eher so den a priori Anspruch der evolutionären Medizin vertritt, so von wegen, wir sind Karnivoren, weil es halt Hinweise gibt, da hat die Tel Aviv-Universität gute Forschung zugemacht, Carbon-Isotopen-Analysen aus menschlichen Skeletten, dass wir wirklich primär Karnivor waren bis vor circa 30.000 Jahren. Dann sind die großen Landsäuger ausgestorben, möglicherweise wegen Asteroiden oder was auch immer. Und dann sind wir nur noch bedingt Karnivor gewesen. Dann sind wir mehr in die Pflanzenwelt eingetreten. Und die, die eher aus diesem a priori kommen, sagen, hey, das Fleisch hat uns hierher gebracht und das wird uns auch die nächsten Jahre begleiten. Die, die eher aus diesem aktuellen, modernen Dogma halt herauskommen, die sagen, ja, nee, Fleisch muss sich erstmal beweisen. Also es hat so ein bisschen was damit zu tun, was ist das a priori? Steht das gesunde Essen vor Gericht oder steht das neue Essen vor Gericht? Mhm. Mein a priori eher ist, dass alles, was neu ist, sich erstmal beweisen muss. Deswegen ist mein a priori eher in diese evolutionäre Richtung. Und gerade bei diesen ganzen Nahrungssachen muss alles, was abweichen von unserer Evolution, muss erstmal ein Level of Evidence bringen, um sich zu behaupten gegen 1,8 Millionen Jahre. Da gab es übrigens einen sehr interessanten Prozess zu in Südafrika. Dr. Timothy Noakes, ganz lange interessante Geschichte, aber ich erzähle einen kurzen Teil. Der hat auf Twitter, hat eine Frau ihn gefragt, hey, was soll ich denn meinem Kind füttern? Und dann hat der Arzt gesagt, mach's doch einfach so, wie unsere Vorfahren schon immer. Püriere Fleisch mit ein bisschen Gemüse und gib's deinem Kind, deinem Neugeborenen quasi, ne? Und dann hat eine Ernährungsberatung.
Also früher haben sie es halt vorgekaut und
ja, dann vorgekaut, genau. Nix am und dann hat eine Ernährungsberaterin das beobachtet, diesen Austausch, hat ihn angeklagt. Und dann wurde das als Arzt-Patienten-Verhältnis gewertet, dieser Austausch auf Twitter vom südafrikanischen Gericht. Er hat seine medizinische Lizenz verloren. So, dann hat er die in der ersten Instanz verloren, in der zweiten Instanz hat er sie nochmal verloren und dann ist er aber bis zum höchsten südafrikanischen Instanz gegangen und hat dabei halt die gesamte Ernährungswissenschaft mitgebracht, inklusive ganz viele Ernährungswissenschaftler. Weil diese Ernährungswissenschaftlerin, die ihn verklagt hatte, meinte so, die braucht Brei und Getreide und alles mögliche, das was man halt Kindern gibt, ne, auch nicht so viel Fleisch, das war deren wissenschaftlicher Standpunkt. Und Timothy Noakes meinte so, nee, einfach real food, Fleisch, Fisch, Eier, bisschen Gemüse, keine Getreide. Getreide sind Neuware, gibt's erst seit 10.000 Jahren. Ne? So, dann sind die halt vor Gericht. Und long story short, er hat so alles an Wissenschaft ausgebracht, was es gab. Und diese Dietitian Claire, so hieß die, hat quasi nur die institutionellen Empfehlungen dabei gehabt. So, ja, aber die südafrikanische Ernährungsinstanz sagt doch XYZ. Oder europäische oder amerikanische.
Ja.
Und am Ende, es war ein sehr langer Prozess, hat Timothy Noakes gewonnen, weil die Richter gesagt haben, der hat einfach die klare Evidenz und die Empfehlungen der Institutionen sind falsch. Und der hat ein Buch geschrieben darüber, das heißt Real Food on Trial, also echtes Essen vor Gericht. Und das würde ich jedem, der so bei dieser Diskussion so ein bisschen so, lest Real Food on Trial. So, dann kann man alles sehr viel klarer sehen, dass halt diese ganzen institutionellen Empfehlungen heute, die zum Beispiel vegane Ernährung und Fleisch ist gefährlich und so, das ist einfach nicht auf dem aktuellsten Stand. Wir hatten vor ein paar Monaten in Deutschland auch so eine kleine Krise unter der Ernährungswissenschaft, weil da hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die DGE, hat gesagt, ich weiß nicht mehr genau, was das war, unter 10 Gramm Fleisch pro Woche, also keine Currywurst mehr, so die Currywurst muss verboten werden. Das war irgendwie so bei der Bild, die Headline.
Aha.
Und da gab es tatsächlich dann eine neue Empfehlung der DGE, dass der Deutsche quasi unter 10 Gramm Fleisch pro Woche konsumieren sollte. Und dann, okay, interesting, gehe ich auf die Suche, auf welcher neuen Wissenschaft basiert das denn? Gehe ich in die Recherche, keine Studien zitiert, weiter Recherche. Aha, Aussagen der DGE, es gibt keine neue wissenschaftliche Studie, die das irgendwie rechtfertigt, die Empfehlung. Aber weil wir so eine ökologische Krise haben mit Klima und so, müssen Leute weniger Fleisch essen und deshalb machen wir jetzt diese neue Empfehlung. Das heißt, da vermengen sich Klimainteressen, ob jetzt richtig oder falsch, ist mir jetzt erstmal gerade egal, aber da vermengen sich klimatologische, ökologische, politische Interessen mit individuellen Ernährungsinteressen innerhalb unserer Institution. Ganz kurz oben, unsere Institutionen vertreten nicht mehr das, wofür sie eigentlich gegründet wurden. Und deshalb würde ich, wenn jetzt so ein bisschen Unklarheit entsteht, so Real Food on Trial, ist ein schönes Buch, um erstmal damit einzusteigen, um das so auseinander zu pflücken, zu lernen.
Krass.
Ja, also das ist ein Rabbit Hole. In dem Rabbit Hole bin ich halt seit 15 Jahren drin. Ich habe 2009 habe ich Medizin in Göttingen studiert und damals habe ich schon über das ganze Thema Getreide und Gluten und sowas gesprochen. Da war das damals absolut Heresy. Es war Gotteslästerung, was ich da so von mir gegeben habe unter all den ärztlichen Kollegen, ne? Wo ich gemeint habe, so, nee, Getreide sind nicht evolutionär gut für uns. Das mit dem Gluten, das ist gar nicht nice. Also doch, es gibt die Zöliakie, das betrifft aber unter 2% aller Menschen und Glutenunverträglichkeit, das gibt's nicht. Und ich so, alright, ich spüre es. Ich spüre, mit allen Leuten, mit denen ich es mache, die spüren es sofort. Dr. Fasano gab es damals auch schon, der die nicht-zöliake Glutenunverträglichkeit schon damals wissenschaftlich bearbeitet hatte. Aber unter allen Professoren Ernährungswissenschaft, allen Kollegen, war ich halt so der absolute Verschwörungstheoretiker. So ein mein Mitbewohner damals, der Paule, der ist dann irgendwann an die Charité gegangen, ruft mich 5 Jahre nach dem Studium an oder so und sagt so, Gerrit, ich bin übrigens in der Gastroenterologie gerade und ich forsche an Gluten und du hast recht. Die hatten dann nämlich gerade so einen neuen Test entwickelt, wo die festgestellt haben, 96% aller Deutschen sind glutenunverträglich.
96%?
Ja, also so, es geht ja um diese, nicht, es geht nicht um die Zöliakie, ne? Sondern es geht um die NCGS, also Non-Celiac Gluten Sensitivity. Und die betrifft fast alle. Weil wir Menschen, weil wir, also unser Immunsystem kennt das einfach nicht.
Das ist, und wir essen zu viel davon. Das ja, ist sehr.
Ja, klar, viel zu viel. Und man weiß halt noch nicht genau, also das hat so ein bisschen auch zugenommen seit den 90ern, ob es auch ein bisschen mit den Agrarmethoden, ich weiß nicht, ob du mit Anja drüber gesprochen hast, aber gerade in den USA, in Deutschland ist es nicht so, aber in den USA ist man halt übergegangen, dass man halt Spritzgut, auch Glyphosat und andere, kurz vor der Ernte gespritzt hat seit den späten 90ern. Vorher hat man das nur am Anfang der Saat gemacht. Jetzt macht man es kurz vor der Ernte. Das heißt, die ganzen Pflanzenschutzmittel sind auf dem Getreide drauf. Wow. Ne, und je nachdem, wo wird man es zu tun hat, ich glaube, in Deutschland ist das nicht so erlaubt. Aber wenn man es mit Importgütern oder so zu tun hat, dann auch wieder ein Ding, es ist nicht nur sozusagen das Brot ist schuld, so ungefähr, sondern auch wie wir damit umgehen. Ne? Früher hat man zum Beispiel Brot ein bisschen stehen lassen. Ne? Einfach den Teig stehen lassen. Was macht das? Das fermentiert. Ne? Da sind Bakterien drin, die verstoffwechseln das Gluten auch. Wenn wir zum Beispiel so ein Sauerteigbrot haben, das ist ein ganz lange fermentiertes Brot, da wird das Gluten, das Gliadin halt rausfermentiert von den Bakterien. Und dann ist es auch viel, viel besser verträglich.
Das macht Sinn.
Ja? Ja. Aber so heutige Schnellbackware, ne, hier Back24 und alles Mögliche, was die schönen Cafés in Bonn alles übernommen hat, das ist halt glutenhaltiges Weizenmehl. Fertig. Und dann ist da halt einfach viel, viel höhere Dosis drin.
Ja, das ist sicherlich auch ein Manko der Zeit, dieses ganze Schnelllebige und Just-in-Time-Produktion. Bei uns ist jetzt in der Corona-Zeit auch ein Bäcker einfach hops gegangen, der teurere Ware, oder nach der Corona-Zeit ist ja viel Geld gedruckt auch worden und dadurch war die Ware halt bei ihm teurer, hochwertiger, hat immer Sauerteigbrot gemacht. Aber die Leute haben sich dann einfach irgendwann nicht mehr geleistet und dann ist er insolvent gegangen. Also
ja.
Krass, ja.
Ja, ist krass. Und Sauerteigbrot ist auch so in Deutschland, du musst nicht 100% Sauerteig verwenden, um Sauerteigbrot nennen zu dürfen. Also es gibt auch einige, also ich will jetzt keinen Namen nennen, aber einfach so größere Ketten, die machen dann 15-20% Sauerteig da rein. Ich weiß nicht genau, was das Regularium ist. Und der Rest ist dann Schnellbackteig. Ne? Zum Thema Fleisch. Ich habe ein cooles YouTube-Video, das dauert eine Stunde oder so, wo ich diese ganzen wissenschaftlichen, aktuellen Kenntnisse zu Wirksamkeit und Sicherheit von einer carnivoren Ernährung aufliste.
Ja.
Da verlinke ich auch auf das wissenschaftliche Paper. Und wir können gerne noch ein paar Fragen dazu klären, aber es ist natürlich so ein Ding, da können wir auch 7 Stunden.
Okay, eine Frage habe ich tatsächlich trotzdem noch, und zwar beschäftigt ihr euch auch so ein bisschen damit, was es gibt ja dieses 3D-printed Meat, also dieses 3D-gedruckte Fleisch oder dieses im Labor gezüchtete Fleisch auch.
Ja.
Hast du dich damit auch schon mal so ein bisschen auseinandergesetzt und befasst?
Nicht vollends im Detail. Nee, das ist noch nicht so ein Ding, wo ich sagen kann, das habe ich wirklich, wirklich erforscht. Das ist so ein Ding, das beobachte ich. Und zwar Justus von Liebig, das war einer der wichtigsten Ernährungswissenschaftler. Der hatte damals versucht, Muttermilchersatz zu kreieren. Einer der frühesten Ernährungswissenschaftler Deutschlands. Und hat es nicht geschafft. Und wir haben es bis heute nicht geschafft, einen adäquaten Muttermilchersatz zu kreieren. Und deswegen beobachte ich das halt immer so ein bisschen und denke mir so, we'll see. Also weil manche Evidenz kann auch ein bisschen nur die Zeit liefern. Ne? Also bei den Covid-Sachen, zum Beispiel als die Covid-Impfung kam. Du weißt ja, was mein Standpunkt dazu war. Ich war ja niemals, oh Gott, nein, die wollen euch vergiften und so. Das war ja niemals mein Standpunkt. Sondern mein Standpunkt war immer, es ist neu und wir wissen es nicht. Und das muss man einfach in seine Entscheidungsfindung mit einbeziehen, auf politischer, gesellschaftlicher und individueller Ebene. Und manche Dinge entwickeln sich auch erstmal über die Zeit. So, deswegen bin ich einfach auch bei diesem Laborfleisch so, we'll see. Muttermilchersatz haben wir bisher noch nicht erreicht. Und dass wir Fleischersatz im Labor herstellen können, Bezweifle ich auch. Und das Problem bei der Muttermilch war halt immer, dass wir dachten, dass alles das, was wir sehen können, ist alles das, was es braucht. Das ist ein klassisches reduktionistisches Fauxpas. Ne, das immer alles, was ich sehen kann und messen kann, alles, was ich wiegen kann, also Vitamin A, Vitamin, ne, damals waren es halt so die fettlöslichen Vitamin A, da ist Vitamin A drin, da ist Vitamin D drin, da ist Vitamin K drin. Da haben wir alles. Ein paar andere Vitamine wurden halt erst später entdeckt. Und ein paar andere Mineralstoffe. Und bis heute haben wir es noch nicht, weil quasi jedes Jahr neue Compounds entdeckt werden, die eine gute Muttermilch ausmachen.
Ah, okay, immer noch.
Ja, wir sind so am Anfang dessen zu verstehen, was das Leben einfach mit sich bringt. Wir haben das Leben noch nicht verstanden. Wir wissen nicht, was das Leben ausmacht. Ich meine, ich war vor.
Aber es ist schon interessant, was du sagst, weil das, was man so wahrnimmt, dann denkt man hat irgendwie alles komplett durchdrungen. Und man kennt ja, weißt schon, man kennt ja alle Atome auf dem,
Ja, natürlich.
auf der, jetzt fällt es mir nicht ein. Man kennt alle Atome und so weiter und so fort und dann kennt man sicherlich auch alle Zusammensetzungen. Also kann man doch auch erforschen, was dann die Inhaltsstoffe von bestimmten, sei es Muttermilch, Fleisch oder was auch immer dann ist.
Wir können das Wetter nicht mal 4 Tage vorhersagen.
Ja.
Das ist Hybris. Das ist absolute Hybris. Das ist einfach eine Selbstüberschätzung von dem, was wir wirklich wissen. Wir wissen es nicht. Ich war vor 3 Wochen auf einem Vortrag Umweltmedizinischer Kongress und da war ein sehr, sehr cooler Kerl. Der Mark Keller von der Institut für Pflanzenernährung. Sehr, sehr kompetenter Kerl. Ich kenne nicht viele kompetente Veganer. Er ist einer davon. Er ist wirklich sehr, sehr gut in dem, was er tut. Und er hatte 2 der Folien, wo er darüber gesprochen hat, ja, hier muss man jetzt auch wissen und im Auge behalten, die sogenannten Carni Nutrients. Das, was ich seit Jahren sage, nämlich, dass es weit mehr als Vitamin B12 gibt, was einem halt fehlt, wenn man kein Fleisch isst. Und er hatte ein paar Folien dazu, und das fand ich sehr, sehr schön, dass er so in der Spitze der veganen Forschung gerade ist, dass das jetzt auf dem Schirm kommt bei denen. Die Carni Nutrients. Taurin, Anserin, verschiedene Omega-6-Fettsäuren, die vorher auf der Urteilsbank waren, wie die Arachidonsäure, welche wertvollen Aspekte sowas hat. Da hat er ein paar Folien zu gehabt. Q10, Coenzym Q10, ein paar Sachen, oder Carnitin, wo man dachte, das braucht der Mensch nicht, kann er selber produzieren. Heute weiß man, dass einige dieser sogenannten nicht essentiellen Substanzen, das bedeutet so Dinge, die unser Körper selber herstellen kann, deswegen müssen wir es nicht von außen. Ja, das kann er, aber es kostet den Körper halt Ressourcen und die fehlen dann einfach woanders. Und die nennt man inzwischen nicht mehr nicht essentiell, sondern nennt man pseudoessentiell. Wenn man zum Beispiel Leistung im Leben haben will, da muss man die von außen zuführen. Da gibt es zum Beispiel eine Studie zu Carnitin. Da haben die Leichtathleten gemessen. Normalgruppe und eine Gruppe, die im Training ist. Kein Fleisch gegessen. Die, die kein Fleisch gegessen hatten und kein Training hatten, die konnten ihre Carnitin-Level halten. Also der Körper kann, wenn man nicht den Körper fordert, ausreichend selber Carnitin produzieren. Und Carnitin ist eine Substanz, die fast ausschließlich in der Nahrung aus Fleisch kommt. Die Gruppe, die allerdings ins Training eingestiegen ist, hat mit jeder Woche Trainingslager ihre Carnitin-Level in der Zelle gesenkt, bis sie irgendwann einfach an Leistungsfähigkeit nicht mehr liefern konnten. Ne?
Wow.
Ne? Also es gibt einfach so ein paar Sachen, die uns Fleisch, also meine persönliche Einschätzung ist, das ist nicht der absolute wissenschaftliche Goldstandard gerade. Meine persönliche Einschätzung ist, Fleisch liefert uns einige Sachen, die wir wirklich nur aus Fleisch bekommen können. Und ich weiß nicht, ob die überhaupt substanzieller Natur sind. Vielleicht sind die energetischer Natur. Es gibt ein paar Leute, die sagen, wenn du Haifisch isst, dann isst du Hai, dann wirst du wie ein Hai. Ich weiß es nicht. Ne, aber ich kann einfach sagen, was ich erlebe. Was ich erlebe ist, viele Leute, die wieder anfangen, Fleisch zu essen, fangen auch an zu heilen, obwohl die es vorher lange nicht getan haben. Ne, und ich nenne das so die veganen Flitterwochen, 18 bis 24 Monate ist vegane Ernährung immer super für die meisten, weil sie dann weniger Giftstoffe haben. Sie finden überhaupt mal so ein gesunden Lebensstil rein, sie machen vielleicht auch einen spirituellen Wandel durch. Aber so nach 18 bis 24 Monaten, da zeigen sich die Nährstoffdefizite. Ja, und da sind auch alle, das ist auch diese Wand, vor die noch alle Profisportler laufen. Djokovic, ja, auch Veganer, ist dann wieder ausgestiegen, isst jetzt auch wieder Fisch und Eier. Die Williams Sisters haben sie ja auch mit vegan probiert, auch wieder auf Eier und Fisch. Viele Hollywood-Schauspieler. Also, wenn man so einfach die Entwicklung der Leute sieht, viele machen das dann. Ist auch mal cool, man lernt was über sich und über Nahrung. Aber viele kommen wieder zurück, und kommen zumindest zu Eiern und Fisch und auch Fleisch wieder mit rein. Ja.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es einfach, es ist ja wie dieses Pendel, es immer hin und her schwingt. Ne? Und wenn du mit diesem Pendel in diese vegane Richtung einmal rüberschwingst und feststellst, das ist nichts, gerade auf diesem Leistungslevel, dann schwingst du wieder in die andere Richtung und versuchst das vielleicht auch nochmal besser zu verstehen, was hier auf der linken Seite des Pendels nicht so wirklich gut funktioniert hat.
Ja.
Versuchst du dann hier nochmal besser zu verstehen und was die Vorteile sozusagen
Ja.
dann eher dieser eher fleischlastigen Ernährung sind.
Total. Und wie wir auch oft missverstanden werden, ist, dass wir Aussagen treffen würden über die optimale Ernährung für Menschen. Das machen wir gar nicht, sondern wir sind ja ein medizinisches Institut und wir sehen Nahrung als Medizin. Und genauso wie jedes Medikament gibt es auch bestimmte Nahrungsformen, die man halt als wie ein Medikament auch mal kurweise oder therapeutisch auch nur einsetzt. Das heißt ja nicht, nur weil Aspirin gegen Kopfschmerzen wirken, dass man jeden Tag Aspirin nehmen sollte. Und genauso ist es halt auch mit der ketogenen Nahrung. Als ich im Januar das viel gepostet hatte, dass wir jetzt ketogen machen und dass es Leuten mit bipolarer Störung helfen kann und auch die Ergebnisse so ein bisschen gepostet habe, haben viele gesagt, ja, aber das ist überhaupt keine natürliche Lebensform, das kann gar nicht gesund sein auf Dauer. Ich so, sagt auch keiner von uns. Aber es ist das einzige Medikament, was diese Menschen gefunden haben bisher, was ihnen Leid nimmt. Und das ist mein Job als Arzt. Der Patient kommt von Patior, das ist das Leid. Und Patienten zu behandeln, dass sie keine Patienten mehr sein müssen, bedeutet, das Leid zu nehmen. Und das ist eine Ernährungsform, die diesen Menschen geholfen hat. Und bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen sehen wir halt, dass die Carnivore-Ernährung da vielversprechend ist. Und welche Ergebnisse die Leute haben werden, das werden wir dann im April und im Mai sehen.
Das müsste aber doch eigentlich dann, also da müsste das Interesse doch riesengroß sein und das auf jeder Headline irgendwie zu sehen sein, dass du da 70%, hast du jetzt gerade auch gesagt, ich meine, das ist natürlich sehr, sehr klein, die Gruppe, die ihr da hattet, aber du hast ja auch von anderen Studien erzählt und so weiter, die es auch mitbelegt haben. Das müsste doch eigentlich auf jeder Headline irgendwie zu sehen sein, dass es da neue Erkenntnisse gibt.
Vielleicht, wenn unsere Medienlandschaft das von Interesse sieht, sicherlich. Ja. Ich meine,
Da ist natürlich
wir sind ja
das.
nicht die Einzigen. Ne? Also bei der Harvard University, die haben eine eigene neue Abteilung gegründet vor einigen Jahren. Die nennt sich metabolische Psychiatrie. Und die gehen halt hin und sagen, shit, ein Großteil der psychiatrischen Erkrankungen sind vielleicht einfach nur Stoffwechselunterversorgung des Gehirns. Und da ist Dr. Chris Palmer, von dem wir auch viel unserer Insights haben über dieses Thema. Der ist der Leiter von diesem Institut, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Brain Energy. Ist für jeden verfügbar, kann sich jeder kaufen. Auf Deutsch heißt es psychische Erkrankungen neu verstehen. Und da steht das alles drin, das ist für jeden verfügbar. Kurzum, so dass ich nicht um heißen Brei rumreden kann. Unsere Medien sind nicht ehrlich zu uns. Und es hat viele verschiedene Gründe. Es hat nicht so unbedingt die Gründe, dass da einer als Marionettenspieler da oben steht, so im Sinne einer riesigen Verschwörung, sondern es hat viel mit Incentivierungen zu tun. Welche News verkaufen sich? Wie kommen diese Medienhäuser an Geld, etc.? Mit wem sind sie wie verwoben? Welche internationalen Interessen daher? Aber wenn du optimal fit und gesund sein willst, warte nicht darauf, bis die Medien dir irgendwas erzählen. Das musst du selber machen. Und da ist halt, was das Thema psychische Erkrankungen angeht, Chris Palmer, Brain Energy oder psychische Erkrankungen neu verstehen, so die Kernressource, der fasst so die Wissenschaft der letzten 15, 20 Jahre zusammen, die sich darauf verdichtet hat, dass wir damit das Gehirn heilen können.
Geil. Mega, dass daran geforscht wird und dass sowas überhaupt existiert.
Ja,
Also.
und mit der Carnivore-Ernährung ähnlich. Ne? Also es gab von der Harvard University so die erste Untersuchung, die hat eine Umfrage nur gemacht. Die hat nur gefragt, so unter 2000 Leuten, die sich für die Carnivore-Ernährung entschieden haben, wie geht's euch damit? Und das war so, 97% der Leute haben Gewicht verloren, 96 haben ihre Darmprobleme weggemacht, 93% haben ihre Insulinresistenz und diabetischen Symptome weggemacht. Also es ist einfach so
Überwältigend.
absolut überwältigend. Den Link dazu findet ihr auch bei mojoinstitute.de/carnimoon. In meinem wissenschaftlichen Paper referenziere ich die auch. Aber ansonsten findet ihr das auch Harvard-Studie, Carnivore. Und da kommt immer mehr gerade. Jetzt, ich weiß, jetzt fangen gerade so die ersten ganzen klinischen Studien an. Aber wir sind halt so, wir wissen, dass Leute das jetzt schon machen. Und wir wollen Leute dabei einfach sicher begleiten.
Geil. Da bin ich gespannt, was da noch alles kommt,
Naja, ich auch.
glaube ich. Sehr cool. Zwei wichtige Themen. Ich glaube, und diese beiden Themen hängen auch sehr stark zusammen. Also diese Dissenskompetenz und auch dieses Thema Fleisch natürlich. Weil was du gerade gesagt hast, ist, du gehst auf diesen Ernährungskongress, hörst einen Veganer, der spricht an, obwohl du ja schon fühlst und irgendwo auch weißt, dass Fleisch wichtig ist und trotzdem holst du dir da nochmal eine andere Sichtweise, einen anderen Blickwinkel noch mit dazu. Das hat
Voll.
auch was, also mit dem Training deiner eigenen Dissens-Kompetenz letztlich zu tun, dir dieses Wissen auch aneignen zu wollen oder zumindest darüber Bescheid zu wissen,
Ja.
was sozusagen der Gegenpart dazu zu
Ja.
sagen hat.
Und von ihm auch. Also ich möchte ihm auf jeden Fall Credit geben. Ne? Es ist ein wirklich sehr, sehr cooler, sehr kompetenter Kerl. Ich habe direkt vor ihm meinen Vortrag gehabt. Ne? Und dann kam, also ich habe quasi über ketogene Ernährung, ich habe erzählt, was die Ergebnisse der ketogenen Nahrung bei der bipolaren Störung waren. Habe auch dann erzählt, so sieht ein ketogener Teller aus, wo auch natürlich viel Fleisch und Eier und Fisch und so drauf ist. Und dann hat er später über die Vorteile der pflanzlichen Nahrung, aber auch mit diesem Asterisk Carni-Nutrients auch gesprochen. Und dann wurde er danach gefragt, ja, was ist das denn jetzt so, ne? Davor kommt hier ketogene Nahrung und jetzt das, was ist denn jetzt richtig? Und er hat es geil gemacht. Er hat halt genau das Gleiche, wo wir auch mit den Indern drüber gesprochen haben. So, wir wissen es doch alle noch nicht. Wir wissen, dass es einige Szenarien, Indikationen gibt, in denen Keto offensichtlich zu funktionieren scheint. Warum das jetzt so ist, wissen wir alle noch nicht, ne? Und man kann ja auch pflanzlich Keto machen übrigens. Sehr viel schwieriger, aber es geht. Ja, und das ist immer cool, wenn du Leute hast, die diese Perspektive halt annehmen können, die sagen können, ich weiß auch nicht alles, aber ich habe total Bock mehr zu lernen und mit denen kann man ja auch dann mal wunderbar ins Gespräch kommen.
Ja, ich glaube, dass daraus auch das Beste entsteht. Also wenn du diese zwei Welten zusammenschweißt und dann sagst, okay, und jetzt lass uns beide Welten zusammenbringen, um den Wahrheitsgedanken nochmal aufzugreifen und gucken, was wahr ist, dann kommst du aus zwei unterschiedlichen Richtungen. Du hast vorhin schon gesagt, vielleicht muss ich, wäre es besser, aus drei, vier, fünf unterschiedlichen Richtungen zu kommen, aber zumindest hier mal aus zwei unterschiedlichen Richtungen und bringst aus beiden Richtungen sozusagen die Kompetenzen zusammen, um dann dich in der Mitte zu treffen und zu sagen, was wahr ist. Und das ist schon, das kann mächtig sein.
Ja, das muss man halten können, ne? Also
Ja.
dieses Publikum da auch so, ah, was ist das? So dieses Handtuch
Das
werfen, dieses kognitive Verzweifeln.
war auch mein erster Gedanke. Was machen jetzt die, die euch dazugehört haben? Was machen die jetzt mit der Information? Die
Ja.
müssen es natürlich für sich selber nochmal einordnen.
Ja, absolut.
Ja.
Ja, ich hatte letztens auf Instagram einen Austausch, wo jemand dann zu mir meinte, ja, dann kann man ja gar nichts mehr glauben. Ja, exakt. Sollte man auch nicht. In der Bitcoin-Szene gibt es ja dieses Don't Trust, Verify. Ist total vernünftig. Vertrauen erarbeitet man sich, ne? Vertrauen erarbeitet man sich in Beziehungen und Freundschaften und es wächst mit der Zeit und so. Aber wenn jetzt irgendeiner von dahergelaufen irgendwas erzählt, ich sollte niemals irgendwas einfach glauben.
Ja.
Thomas Bayes war einer, auch ein wichtiger Erkenntnistheoretiker, der uns so diesen Gedanken mitgegeben hat, zu sagen, wir sollten niemals A oder B glauben, sondern es ist immer probabilistisch, es ist immer ein Wahrscheinlichkeitsding. So, ich kann sagen, zum Beispiel nehmen wir das Beispiel Hochkulturen. Gab es vorherige Hochkulturen? Ich weiß es nicht. Für mich ist es mit einer Wahrscheinlichkeit von 85% oder so, dass es die gab. Und wenn du mir jetzt was sagst, so Gerrit, ich glaube, wir sind die höchste Kultur, weil hier und hier ist der Hinweis, dann kann es sein, dass du mich auf 84% runterbringst. Aber du wirst mich nicht auf null kriegen. Es gibt quasi kein einziges Argument, was mich auf null schwenken lässt. Aber wenn du jetzt was sagst und bringst mich auf 84, ja, interesting, dann gehe ich dem mal nach. Dann forsche ich das weiter, dann bringst du mich auf 83, 82, 81. Jesus Christ, das war ein interessanter Gedanke, 80%. Und das war halt das, was Thomas Bayes uns mitgegeben hat, so. Jedes Piece of Evidence kann uns immer probabilistisch in die eine oder andere Richtung so ein bisschen bewegen lassen. Aber es gibt eigentlich nichts, was uns.
Aber so muss es ja auch sein.
Ja.
Und das, was du gerade sagst, ist ja auch richtig, dass das jeder für sich selber letztlich machen muss. Und darum finde ich den Gedanken auch schön, dass ihr sagt, die Ernährungsweise ist die einzig wahre, sondern dass man den Menschen mit seiner Historie und als Individuum, mit dem wir auch genetisch veranlagt ist, genauso wahrnimmt. Wir haben ja allein die Tatsache, dass wir unterschiedliche Blutgruppen haben. Wisst ihr, was das für einen Impact hat auf die fleischlastige Ernährung? Also ich habe mal gehört, dass zum
Es sieht danach aus, als ob Nuller das besser vertragen als andere. Aber das ist
oder habe
alles noch
ich zum
sehr,
Beispiel,
sehr sachlich.
was ich da gehört habe, ist, dass die Nuller jetzt zum Beispiel das rote Fleisch, also Rindfleisch und Wild und so weiter, besser vertragen und dass die anderen, also was ist es dann, A, B, dass die eher dann sozusagen dieses weiße Fleisch, also eher in Richtung Schweine- oder
Wusstest du, dass
Geflügelfleisch.
es 36, mindestens 36 verschiedene Blutgruppenklassifikationen gibt?
Nein.
Ne, weil das, was wir jetzt kennen mit AB, das AB0-System, ist halt eins, worauf man sich irgendwann normiert hat, als eins, was irgendwie am wichtigsten ist.
Aha.
Ne, das Rhesus-System wurde noch dazu genommen. Übrigens, Rhesus ist ein super spannendes Forschungsfeld. Wenn man mal nachforscht, wo sind die Rhesus-Negativ-Pockets dieser Welt, stellt man fest, dass die in Hochgebirgen sind. Also auch so flutmäßig, ne? Und dann gibt es noch mindestens 34 andere Blutgruppenklassifikationssysteme, die für, sagen wir mal, Immunologen und so dann auch relevant wird, aber so du stirbst nicht direkt, wenn du aus dieser Klassifikation eine andere Transfusion bekommst. Ne? Also es fächert sich halt irgendwann, was ich sagen will, es fächert sich halt irgendwann so absurd ins Detail halt auf. Allein deshalb finde ich dieses Thema Blutgruppenernährung halt, sag mal, interessant, aber nicht so absolut hochrelevant, sondern ist was, find heraus, ob es dir gut tut, mach ein paar Messparameter. Ne? Ich weiß nicht, ob die Blutgruppe dafür wirklich der wichtige ist. Ich weiß, der Damasio war das ja, der das so populär gemacht hat, wir haben die Bücher auch unten liegen. Ja, da ist was dran. Aber ist nicht alles, glaube ich. Ne?
Interesting. Okay. Also ich merke schon, das ist ein spannendes Forschungsfeld. Da wird es noch einiges geben. Ich hoffe, dass da noch mehr herausgefunden wird drüber. Gerrit, wir quatschen schon wieder 2 Stunden. Vielen, vielen Dank. Ich weiß, ihr habt jetzt eine Weihnachtsfeier, die gleich losgeht. Von dem her vielen, vielen Dank, dass du dir einmal die Zeit nimmst und über diese 2 wirklich wichtigen Themen mit mir so intensiv sprichst. Ich schätze da deine Kompetenz auch wirklich sehr, dass auch wirklich in Worte fassen zu können und für alle verständlich zu machen, was du dir da immer an Wissen aneignest. Und von dem her auch vielen, vielen Dank für dieses Geschenk. Magst du den Leuten, die noch mehr darüber erfahren möchten, noch mehr mitteilen, wo können sie dir folgen, wo können sie dem Mojo-Institut folgen, wie kann man mehr von euch sozusagen mitbekommen?
Ja, also ihr könnt dem Mojo-Institut, das ist unser Projekt hier, wir befassen uns primär mit Gesundheit, aber haben auch ein paar gesellschaftliche Interessen, uns ist Freiheit und das Menschsein einfach sehr wichtig. Deswegen geht es auch an manchen Punkten über Gesundheit ein bisschen hinaus. Wir haben hier einen physischen Standort in Hennef-Sieg. Da könnt ihr uns jeden ersten Freitag, also es ist bei Bonn, zwischen Bonn und Köln, da könnt ihr uns jeden ersten Freitag im Monat zu einem Abend der offenen Tür, wir nennen es den Mitmachabend, da ist jeder herzlich willkommen, da ist jeder mit seinen kontroversesten Themen willkommen. Wir haben immer etwas, was wir thematisieren. Meistens ist es irgendeine praktische Patientenerfahrung, die jemand hatte. Zum Beispiel jemand, der irgendeine Ernährungsform eingesetzt hat und damit Heilung gefunden hat oder jemand, der irgendwas anderes probiert hat. Aber da gibt es auch immer viel Platz für Diskussion und Miteinander und Getränke und was zu essen. Also alle herzlich willkommen, jeder erste Freitag im Monat, der Mitmachabend im Mojo-Institut. Dann könnt ihr auf Instagram @mojoinstitut uns da verfolgen oder auf mojo-institut.de. Da findet ihr alles über uns. Und wenn du Dissens-Kompetenz praktizieren möchtest, kannst du meinem Instagram folgen. wenn du dich einfach abschrecken lässt von kontroversen Themen, dann solltest du mir nicht folgen bei Instagram. Aber wenn du Lust hast, immer wieder unterschiedlichste verrückte Standpunkte zu hören und zu sehen und das irgendwie aushalten kannst und interessant findest, dann @performance.doc. Und da teile ich einfach alles, was mich gerade befasst.
Cool, sehr schön. Gerrit, vielen Dank.